wollen Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist in Jesu Namen und ich lobe und preise dich, Vater. Und ich danke dir für deine heilige Gegenwart und dein heiliger Geist möge unser Herzen erquicken. Halleluja. Meine Schwester hat so ein schönes Bild erzählt, die Gemeinde wie ein Maiskolben hat sie in Vision gesehen. Und dann sagt sie, wenn dieser Maiskolben zu einem warmen Ofen kommt, dann gibt es Popcorn. Dann spritzt und dann gibt es ganz viel und so weiter. Und der Heilige Geist ist es, was uns zusammenhält. Ein ganz schönes Bild. Gott segne dich. Amen. Maiskolben, das ist die Gemeinde, zusammengehalten durch den Heiligen Geist. Und jeder ist individuell, so ein Körnchen, so ein Maiskörnchen. Lob und Dank, wir singen.
Und wenn die Maiskörner dann so springen im Topf?
Den Segen, deinen guten Geist, der uns leiten möchte in alle Wahrheit. Leite uns, Vater.
Beim Propheten Jesaja, da ist der Engel, der nimmt Kohlen aus dem Ofen vom Altar und berührt die Lippen des Propheten. Und der Herr soll unsere Lippen berühren. Der Herr soll unser Herzen berühren. Der Herr soll unsere Gedanken berühren. Der Herr soll unsere Gefühle heute Abend berühren. Herr, berühre mich. Halleluja. Ich bitte um eine Berührung deines Heiligen Geistes. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Herr, berühre mich. Du bist hierher gekommen, vom Gott berührt zu werden. Menschen können dir nicht viel geben. Menschen können ja, dich berühren und sie stoßen dich an. Jesus sagt einmal in einer der Geschichten, ja alle versuchen mich anzuzapfen. Alle wollen was von mir. Aber da war eine Frau, die hat Jesus ganz besonders berührt im Glauben. Und er hat sich gesagt, wenn ich könnte nur den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Wenn du das könntest, wenn du durchkommst und ihn berührst, erlebst du deine Heilung, erlebst du deine Befreiung, erlebst du die Erfüllung deines Lebens. So, aber das sind so viele, die um Jesus sich drängeln und jeder von Jesus was will und du kommst nicht durch. Aber diese Frau hat ihn besonders berührt und weißt du wie? Von hinten. Sie berührt ihn von hinten, im Glauben. So, heute Abend mein Thema ist Vergebung, das Geheimnis der Vergebung. Überleg einmal, hast du irgendjemand zu vergeben? Wenn ja, nimm ein Blatt Papier und dann überleg einmal, wie vergebe ich meinen ja, Widersachern oder wer das auch immer ist. Also wir werden über Vergebung sprechen. Für morgen möchte ich euch einladen. Wir bekommen alles wieder zurück. Ich habe von Gott für dieses Wochenende interessante Themen, gute Botschaften bekommen. Und dann für Sonntag früh habe ich eine Botschaft um 10 Uhr. Wenn Gott einen befördert, weißt du, du wartest auf eine Beförderung, Gehaltserhöhung oder was sonst alles noch so ist, aber es geht um viel mehr als Gehaltserhöhung, es geht um Segenserhöhung. Du wartest auf eine Beförderung, geistliche Beförderung. Du möchtest nicht immer so durchschnittlich sein, du möchtest ein überdurchschnittliches Leben beginnen. Wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Also, wenn Gott einen befördert. Menschen können dich loben und sagen, jetzt bist du das und jetzt bist du das und jetzt bist du das. Aber Gott muss sagen, was du bist. Die Beförderung kommt von ihm. Und dann am Mittwoch, nächste Woche, so Gott will und wir leben, aktiviere deinen Glauben. Berühre Jesus von hinten. Dräng dich durch, wenn ich könnte nur ihn berühren. Und wenn du ihn berührst, hast du deinen Glauben aktiviert. Jesus sagt immer wieder, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Weißt du, die Ausländer, und ich sage jetzt Leute, die gar nicht so religiös sind, die Nicht-Religiösen haben größeren Glauben als die Religiösen. Das ist erstaunlich manchmal, verblüffend, dass die besser und schneller durchkommen zu Gott als so Gläubiger, der betet und betet und betet. Und je mehr er betet, desto mehr verliert er seinen Glauben. Warum? Weil er falsch macht. Du solltest einfach am richtigen Platz glauben. Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also nicht sehen und wir wollen immer gleich was sehen, was passiert. Und diese Frau hat im Glauben Jesus berührt. Die hat vielleicht ein paar Mal einen anderen Zipfel an der Hand gehabt. Mal von Petrus, mal von dem. Aber endlich hat sie mal von Jesus die Quaste gehabt. Okay, das Geheimnis der Vergebung. Lieber Heiland, hilf uns heute Abend, dass wir wirklich auch Menschen werden, die bereit sind zu vergeben, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir auch Täter des Wortes Gottes werden mögen. Amen. Wir sind nicht gerettet durch gute Werke. Wir sind nicht gerettet durch gute Werke. Nicht, weil du etwas Besonderes geleistet hast, bist du gerettet worden. Das ist als Einstieg nehme ich zuerst einmal. Wir sind nicht gerettet durch gute Werke, sondern wir sind gerettet, um gute Werke zu tun. Ein ganz großer, kleiner Unterschied. Wir sind also nicht gerettet durch gute Werke, das ist Gnade, alles, alles Geschenk, aber wir sind gerettet, um gute Werke zu tun. Dazu gehört auch Vergebung. Dazu gehört auch Vergebung. Vergebung ist eines dieser guten Werke. Nach unserer Errettung müssen uns die Werke folgen, die Zeichen folgen der Errettung. Vergebung ist ein Werk der Erlösung, ein gutes Werk, und wir müssen, wenn wir erlöst sind, müssen wir gucken, andere zu erlösen. Gerettet sein gibt Rettersinn. Also das ist das Geheimnis. Wenn du einmal Heil Gottes erlebt hast, dann gib das weiter. Vergebung gehört zur Erlösung von der Vergangenheit. Das ist Vergebung. Gehört zur Loslösung vom Bösen. Wenn dir Gott die Schuld vergeben hat, Jesus immer gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn du nicht vergibst, sündigst du weiter. Wenn du nicht vergibst, sündigst du weiter. Vergebung, teile dieses Wort auf, da enthält dieses Wort Ver und Gebung. Es hat etwas mit Geben zu tun. Weggeben, aufgeben, losgeben, übergeben, abgeben. Das ist also Vergebung, weggeben. Vergeben könnten wir auch verzeihen nennen. Ich vergesse. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Vergebung heißt, dass ich mich von meiner Vergangenheit löse. Vergebung, bevor du bei anderen die Vergebung praktizierst, musst du die Vergebung bei dir selber praktizieren. Dass du dich selbst vergibst. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse meine Schlappen, meine Niederlagen, mein Versagen, mein Zu-Kurz-Kommen. Lösche deine Erinnerung aus. Denn alles, was wir erleben, haftet irgendwo bei uns. Die anderen, die wissen gar nicht, dass dir ein Problem sein könnte. Aber das Problem ist bei dir. Also es beginnt mit der Arbeit an sich selbst. Vergebung ist ein Werk, das man an sich selbst zuerst mal vollzieht. Vergeben, verzeihen ist entschuldigen. Wir sollten lernen zu entschuldigen. Ach, weißt du, ach, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Entschuldigen, ach, das passiert jedem Menschen. Irren ist menschlich, Sündigen ist menschlich. Und ich komme nachher auf dieses Sündigen zu sprechen. Deshalb, wir müssen sehr viel vergeben. So viele Stunden hat der Tag nicht, wie du vergeben musst. Mindestens 500 Mal am Tag musst du vergeben, nach der Bibel. So, verzeihen ist die Strafe erlassen, nicht nach Rache fordern, freisprechen, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Also, vergiss es. Gar nicht so groß aufheben machen mit den Sünden. Das ist also vergeben. So viele Leute sind kleinkariert, die suchen das Haar in der Suppe irgendwo. Und die finden überall eine Mücke. Wenn du suchst, mein Vater hat immer gesagt, wenn du einen Hund schlagen möchtest, findest du immer einen Knüppel. Also, wenn du etwas Böses vorhast und das Böse suchst, du bekommst ein Auge dafür, ein Gespür. Verzeihen ist, die Vergangenheit zu begraben. Die Araber sagen, wenn du einen Hund begräbst, begrab ihn mit dem Schwanz. Das heißt, dass nicht bei nächster Gelegenheit immer, wenn Kratsch da ist, Streit da ist, ach, mein Hund hole ich wieder raus und guck mal, dass du weißt, wo du liegst. Also wenn du den ohne Schwanz, also den Schwanz mit vergräbst, dann weißt du nicht, wo der Hund liegt. Wir sollen vergessen, wir müssen dieses Vergessen als Gabe Gottes und Gnade Gottes lernen. Und es ist eine Gnade Gottes, dass du vergessen kannst. Vergessen, was da passiert ist. Vergessen die Fehler. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Verrückte ist nämlich, das Gute vergessen wir so schnell, was einer einem getan hat. Aber das Böse, das haftet so fest drin. Das Böse ist also, ja, so schwarzer Fleck da. Und dieser schwarze Fleck stört uns. Verzeihen ist, dass du blind wirst für die Fehler, die passiert sind. Och, wissen Sie, ich mache Fehler, Sie machen Fehler, alle machen Fehler. Die Bibel sagt, Römer 3, 23, sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollen. Da ist keiner, der Gutes tue, nicht ein einziger. Also, mach gar nicht so viel rum mit deinen Sünden und mit Fehlern und mit den Fehlern anderen Leute. Jeder hat Fehler. Es ist Verzeihen, Vergebnis, lass los, Erlass, Entbindung, also gehe. Selbst wenn du fastest, in der Bibel heißt, wenn du fastest, dann solltest du nicht böse aussehen, sondern du sollst dein Gesicht salben nach der Bibel und fröhlich aussehen und lustig aussehen und gut aufgelegt sein. Und du solltest, und richtiges Fasten ist, lass los, die du gebunden hast. Das heißt, lass los für die dir an dir schuldig geworden sind. Das Gegenteil vom Verzeihen, vom Vergeben wäre Unversöhnlichkeit. Darüber will ich nicht eingehen und groß reden. Das ist ein Werk des Teufels. Unversöhnlich. Man kommt nicht zusammen. Man findet keinen Kompromiss, kein Mittelmaß. Warum soll ich vergeben? Nun, ein paar Gedanken dazu. Weil Gott es vergibt. Weil Gott der Erste ist, der vergibt. Und weil Gott nur vergeben kann und eine Tugend Gottes ist. Und wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen. Und eine dieser Tugenden Gottes, die wir verkündigen sollten, ist: Ich vergebe. Denn die Bibel sagt, wer kann Sünden vergeben? Die Juden wussten schon, dass nur Gott vergeben kann. Also, und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, müssen wir Gott ausleben. Und ich lebe Gott aus, wenn ich vergebe, wenn ich die Eigenschaft Gottes mir aneigne. Wir sollen vergeben, denn ohne Vergeben können wir nichts empfangen. Das blockiert, das hindert. Vergebung soll ausgelebt werden. Und wenn wir die Vergebung ausleben, das heißt also, ich muss tagtäglich mindestens 500 Mal vergeben. Und ich gehe auf der 70 mal 7 mal 7 mal. Also, jetzt kannst du durchrechnen, wie oft das ist, verflixt nochmal. Also immer wieder vergeben und nochmals vergeben. Wie oft muss ich noch vergeben meinem Bruder, meiner Schwester? So oft, bis du nicht mehr kannst. Bis nichts mehr da ist zu vergeben. Bis schon alles so verausgabt, verschossen ist. Es gibt verschiedene Formen der Vergebung. Ich kann menschlich vergeben. Menschlich vergeben heißt, ich schreibe mir irgendwo im Hinterkopf mir das auf, hinter die Ohren, und bei nächster Gelegenheit hole ich den Hund aus der Wüste wieder raus und sage, guck mal, was, denk dran, was du gemacht hast, oder bei mir gehen die Jalousien runter. Menschlich vergeben ist, wenn ich menschlich vergebe, dann ich vergebe, aber ich vergesse es nicht, ich kann es nicht vergessen. Dann gibt es dieses teuflische Vergeben, der Teufel kann auch vergeben, aber das ist Anklage, Beschuldigung, Verdächtigung dann nachher. Und dieses göttliche Vergeben, das ist, was wir lernen sollen und was wir heute Abend lernen möchten, dieses göttliche Vergeben. Lukas 23, Vers 34, da betet Jesus am Kreuz, seine Hände sind festgenagelt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte, dass du das beachtest, was Jesus sagt. Nicht, ich vergebe euch, liebe Juden oder liebe Römer oder liebe Heiden. Nein, Vater, vergib du ihnen. Selbst Jesus konnte die Sünden nicht vergeben, was sie ihm angetan haben. Du kannst die Sünden, die die Menschen dir antun, nicht vergeben, weil sie ja nicht an dir sündigen, sondern sie sündigen an Gott, denn du bist das Ebenbild Gottes. Und du kannst nur Gott bitten, Vater, vergib ihnen. Also Vergebung, wenn du Vergebung aussprichst, nicht ich vergebe dir. Vergiss den Schmarrn, das ist deutscher Käse. Du kannst es nicht vergeben, vergiss es. Weil kein Mensch das kann. Das ist nicht, ich kann niemand vergeben, selbst wenn ich 100 Mal wollte. Gott muss vergeben. Gott musste mir vergeben und Gott muss auch anderen vergeben. Vater, vergib ihnen. Oder Stephanus betet bei der Steinigung, Herr, nicht ich vergebe euch, lieber Saul von Tarsus, ich vergebe dir, denn der stand daneben als Zeuge, und ich vergebe euch, ihr gehässigen Juden. Nein, Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Also wir müssen uns an den Herrn wenden, wenn es um Vergebung geht. Alles andere ist ja, Selbstbetrug. Das hält nicht, das funktioniert nicht. Das ist menschliches Vergeben. Ich vergebe. Wer kann Sünden vergeben? Das ist eine Anmaßung. Er bittet immer den Vater zu vergeben. Gott muss es tun. Es ist ein Werk Gottes. Vergebung ist ein Werk Gottes. Es ist einer der ersten Werke, was wir als Menschen erleben. Und es ist ein permanentes Werk, wo wir ständig vergeben müssen. Wir müssen eine ganze Menge Sachen vergeben um uns herum. Denn nur Gott kann jemand Sünden vergeben. Zuerst einmal, warum, wieso und weshalb. Man sagt, Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich. Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich. Also göttliche Eigenschaft ist vergebend. Wir sind uns zwar, weil wir alles unter Sünde geboren sind. Und Sünde gehört zum Element unseres Lebens. Wir sind ein Teil so von der Sünde. Wir sind voller Sünde. Wir sind, ja, wir baden, das sind so wie Fisch im Wasser, so sind wir in der Sünde und für uns ist Sündige normal. Deshalb auch diese Vergebung, Gott bitten, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind alle so von der Sünde infiltriert und wir haben kein Recht, anderen Sünden zu behalten, anderen die Sünden nicht zu vergeben, weil wir selbst davon leben. Wir sind davon abhängig, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Wir sind nicht besser wie die anderen. Wir sind alle gleich, aus gleichem Holz geschnitzt. Wir sind überall alle schuldig geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also sündigen ist unsere zweite Natur. Selbst wenn wir uns bekehren, wir sind immer noch wie Fisch im Salzwasser. Obwohl unser Fleisch süß ist. Du bist süß, bist gerettet, bist ein Kind Gottes. Aber du bist im Salzwasser. Und es ist erstaunlich, dass so ein Fisch im Salzwasser nicht salzig ist. Warum? Und das ist ein Wunder. Und genauso Vergebung ist ein Wunder, dass du in der Sünde doch ein Heiliger bist. Und aus den Sünden werden Heilige, die einfach mittendrin leben. Vater, nimm sie nicht weg aus der Welt, sondern erhalte sie in der Welt. Und in der Welt zu erhalten, heißt es, ich muss immer vergeben. Immer vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden und sündige hinfort nicht mehr. Immer wieder dieser Spruch. Sünde ist unser Element. Was ist Sünde? Vielleicht müssen wir uns da ein bisschen Gedanken machen, weil Sünde, die meisten denken, Ehebruch, Lüge, Diebstahl und Mord, das wäre Sünde. Es gibt noch viel schlimmere Sachen. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Und wir sind alles Rebellen. Alle durchweg. Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Wir wollen Gott absetzen. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Wir wollen einen König haben. Und wir können weiter gehen und so weiter. Sünde ist, dass wir Gott entrechten. Dass wir Gott aufs alten Teil schicken und sagen, lieber Gott, du kannst Opa sein, aber du hast hier bei mir nichts zu sagen. Das ist Sünde, wenn Gott in unserem Leben nichts mehr zu sagen hat. Sünde ist, wenn man glaubt, ich schulde Gott nichts. Ach so, weißt du, ich habe alles selber verdient. Alles ist meine Hände Arbeit. Aber stell dir mal vor, Gott hätte dir keine Gesundheit gegeben. Gott hätte dir keine Kraft gegeben. Gott hätte dir die Möglichkeit nicht gegeben. Was würdest du dann sagen? Sünde ist, wenn wir wie Revoluzzer Gott als Hans Wurst behandeln. Und sagen, komm, geh, mach du das und so weiter. Verdrängung Gottes, Gott aus unserem Denken löschen, ohne Gott aufstehen und ohne Gott weggehen und ohne Gott nach Hause kommen und ohne Dankeschön, dass wir alles so selbstverständlich nehmen. Du siehst also schon, wo Christen sich versündigen. Das ist die Entweihung Gottes oder Sünde kann der Stolz des Menschen sein, so sein wie Gott. Ich mache das. Ich vergebe dir, ich heile dich, ich befreie dich und so weiter. Das ist schon der ganze charismatische Zirkus. Sünde ist, wenn wir uns an Gott vergreifen, an seinem Geschäft vergreifen, an seine Aufgaben, an seine Verpflichtungen vergreifen. Sünde ist die Religion ohne Gott, aufeinander zusammengebracht. Religion ohne Gott, Christentum ohne Gott, Pfingstlertum ohne Gott, Charismatikertum ohne Gott. Ohne Gott, also ich mache das alles, das machen wir schon, ich kann das. In der Bibel heißt es, wie der Geist gibt, auszusprechen. Ich kann nicht in Zungen babbeln und reden, sondern wie der Geist gibt, auszusprechen. Sünde ist Gott kommandieren. Mach das, mach das, mach das, mach das. Befehle auszuteilen. Also du siehst also, was ist Sünde? Ich will ja nicht die Sünde der Welt ansprechen, sondern ich will die Sünden der Heiligen ansprechen. Die Sünden der Heiligen, der Kinder Gottes. Sünde ist, überall selbst Herr sein zu wollen. Immer das große Wort, immer geehrt, immer gelobt sein und immer wichtig genommen sein und so weiter. Sünde ist, überall zu herrschen und zu bestimmen, Kommando führen und Ton angeben, Dirigent sein. Das ist Sünde. Nicht Gott dirigieren lassen. Welcher der Geist Gottes leidet, die sind Gottes Kinder. Wenn man ohne Gott lebt, lebt man in Sünde. Und deshalb, alle, die ohne Gott leben, leben in Sünde. Deshalb, sie sind alle der Vergebung bedürftig, der Gnade abhängig, des Erbarmens abhängig. Wir sollen, und nach der Bibel, jetzt Gutes und Schlechtes, wir sollen nicht nur keine faule Früchte bringen. Weißt du, da kommen Leute zu mir und sagen, ich bin froh, dass ich nicht rauche und dass ich das nicht mehr tue und dass ich das nicht mehr tue. Der Auftrag der Bibel oder dass die Bibel uns verkündigt, ist nicht, dass wir keine faulen Früchte bringen, sondern wir sollen gute Früchte bringen. Das ist der Auftrag der Bibel. Nicht, dass man keine faulen Früchte bringt und Gott dankt, dass man keine faulen Früchte bringt. Nein, wir sollen gute Früchte bringen und sogar sehr viele gute Früchte und bleibende Früchte. Dann wird mein Vater im Himmel gelobt und gepriesen werden. Also, Sünde ist nicht nur keine faulen Früchte bringen, sondern keine guten Früchte. Du siehst, der Baum wurde verflucht, der Feigenbaum, auf dem Weg, an dem Jesus vorbei ging. Keine einzige Frucht. So, deshalb kann ein Sünder einem anderen Sünder nicht vergeben. Nur der heilige, gerechte Gott kann einem vergeben. Ein Gefangener kann einen Gefangenen nicht befreien. Zuerst muss er selber frei werden. Ich will dazu nur ein paar Wahrheiten lehren, dass es in unserem Kopf reingeht. So, ein Gebundener kann nicht andere Gebundene befreien. Er muss zuerst mal selber frei werden. Er muss selber in der Freiheit sein. Sonst macht er frei, aber nächstes Mal ist die Gefangenschaft noch viel schlimmer, wie sie vorher war, wenn er erwischt wird. Ein Sklave kann nicht andere Sklaven befreien oder ein Verirrter kann nicht einem anderen den Weg weisen, weil er selbst noch in der Irre ist, der sich verlaufen hat. Ein Unwissender kann andere nicht belehren. Du musst erst mal selbst informiert sein und dann kannst du sagen, so mein Freund, diese Richtung geht es. Ein Sünder kann also einem Sünder nicht vergeben. Ich vergebe, ich will diesen Irrtum, diesen evangelikalen, frommen, religiösen Irrtum, ich vergebe. Also wenn jemand zu mir kommt, ich vergebe dir, da braucht mir nicht vergeben, Gott vergibt mir meine Sünden. Da kann mir gar nicht vergeben, selbst wenn er 100 Mal wollte. vergiss es. Es wäre genauso, wenn ein Kranker kommen würde und sagen, ich heile dich. Wenn ein Kranker zu dir kommt mit seiner Krankheit, der macht dich noch kränker, als du bist. Du wirst noch mehr infiziert. So, man kommt gesund wenigstens ins Krankenhaus rein und kommt mal krank raus nachher. Das ist Krankenhaus heutzutage. Zuerst muss uns selbst geholfen werden, zuerst müssen wir selbst gerettet werden, zuerst müssen wir selbst gereinigt werden, zuerst müssen wir selbst befreit werden. Dann können wir in der Gnade Gottes, wenn Gott uns den Auftrag gibt, der Heilige Geist uns den Auftrag gibt, diesen apostolischen Auftrag. Der Heilige Geist hat einen apostolischen Auftrag, gesandt vom Vater. Ich werde den Vater bitten und der Vater wird euch den Tröster senden und so weiter. Und dann erst empfangt den Heiligen Geist und dann erst durch uns kann der Heilige Geist Menschen helfen, dass sie die Vergebung empfangen können. Das, was ich hier heute Abend lehre, wie nehme ich meine Vergebung an? So, Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein bei der Geschichte von der Ehebrecherin. Und da war kein einziger. Und dann, die sind alle rausgegangen. Er hat da im Sand rumgeschrieben und jedem seine Sünden, von jedem Pharisäer, die waren schon fromm und die waren religiös und die wollten die Frau steinigen, auf frischer Tat ertappt. Aber wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das Leichteste in der Welt ist, Sünden bei anderen zu finden. Guck mal an, wir haben zwei Augen, ein Finger und drei Finger zeigen auf uns zurück. Also wir finden Sünden so leicht bei anderen, Fehler bei anderen. Das Leichteste auf dieser Welt ist, den Splitter in des Bruders Auge zu entdecken. Guck mal an, was der hat oder was die hat. Das Leichteste ist, einen anzuklagen, zu beschuldigen. Es ist deshalb nur so leicht, weil wir selber Sünder sind und in dem Element der Sünde leben und uns in der Sünde auskennen. Wir sind Insider von der Sünde. Ich kenne mich auch so und deshalb, weil ich weiß, was bei mir ist, dann denke ich, dass es bei dem anderen genauso schlimm sein muss. Also verstehen wir? Der denkt genauso. Wir haben ein so starkes Gespür für die Sünde. Und Vergebung ist jetzt nicht mehr an der Sünde denken. Die Liebe deckt der Sünde Mengen, 1. Korinther 13. Dass ich nicht mehr an der Sünde denke, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, dass ich mich mit der Sünde gar nicht beschäftige. Was hat er schon wieder angetan? Was hat er schon wieder gemacht? Und was hat er schon wieder gesagt? Und was hat er schon wieder gedacht? Weißt du, Leute kommen zu mir und ich klopfe auf die Schulter und sage, okay. Bruder, mal tut es, du möchtest mir vergeben, ich habe so schlecht über dich gedacht. Was interessiert mich, was du über mich denkst? Das ist dein Problem. Du musst selber damit klarkommen, was du über mich gedacht hast oder über jemand anders gedacht hast. Das ist dein Problem. Ich habe nichts gespürt davon. Es hat mir auch gar nicht wehgetan. Vielleicht habe ich deine verdrehten Augen gesehen, aber das war auch alles. Verstehst du? Aber dass du, verzeih mir, du kannst letztendlich, wenn wir sündigen, weißt du, wo wir sündigen? Im Kopf und im Herzen. Da wird gesündigt. Und da muss die Vergebung stattfinden, im Kopf und im Herzen. Verstehen wir? Das Geheimnis der Vergebung. Ich will euch ein Geheimnis sagen. Nicht das, was du schon alles weißt. Vergebung ist nicht mehr an der Sünde zu denken, die Sünde nachzutragen. Weißt du, wir machen immer Notizzettel. Also guck mal, Frau Meier, das darf ich nicht vergessen, also wenn sie wieder mir über Quere läuft und dergleichen, Sünde nachzutragen, auf die Sünde zu achten, was macht er schon wieder? Also wenn gebrannte Kinder achten immer gleich, weißt du, wenn du einmal verletzt worden bist, achtest du immer hoffentlich nicht und versuch dich zu schützen. Das ist Vergebung der Sünden. Weißt du, wenn du Vergebung der Sünden hast und wenn du über diese Vergangenheit redest, weinst nicht mehr, es tut dir auch nicht mehr weh, dann lachst du. Mensch, guck mal, was wir da durchgemacht haben für Situationen, das war so merkwürdig. Und aus einer Mücke haben wir einen Elefanten draus gemacht und das ist genau das, was wir tun. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten, vergrößern ihn, bauschen auf und blasen das Ding auf und was weiß ich. Nimm die Fehler nicht so ernst von anderen Leuten. Dann nimmt Gott auch deine Fehler nicht so ernst. Sei großzügig. Das ist das Geheimnis der Vergebung. Großzügig sein. Ich vergesse, was da hinten ist. Wir können schnell einen Sünder ausmachen, wo der steckt. Denn Satan öffnet uns dafür die Augen. Deshalb ist das Geheimnis, warum wir die Sünden, die Fehler bei anderen so schnell entdecken. Weil der Teufel uns die Brille dazu gibt, das Vergrößerungsglas, die Lupe. Und wir entdecken da die Fehler und können ganz leicht kritisieren und leicht damit rankommen und sagen, guck mal, das ist das Problem hier. Weil wir selbst das Gesetz übertreten haben und wir wissen genauso, wo der andere auch bei Rot durchgefahren ist. Wenn das da passiert. Wir wissen, was Sünde ist. Wir sind stolz, arrogant und so weiter. Und das andere ist auch das Gleiche. Deshalb, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das ist also, was mit Vergebung auf sich hat. Das ist menschliche Natur, ein fester Bestandteil, die Sünde von uns. Und wir sind befriedigt. Und das ist das, ich frage mich manchmal, warum finden wir die Sünden bei anderen so schnell? Wir sind befriedigt, dass wir jemand anders finden, der schlichter dran ist als ich. Deshalb lesen wir auch die ganze Boulevardpresse. Ich wollte sagen Fresse. Nein, aber das schlucken wir. Das, alles, was die Boulevardpresse schreibt, also dieses ganze Negativ, guck mal an, jetzt hat doch die Mutter das Kind umgebracht. Aber stell dir mal vor, niemand denkt dran, warum hat die Mutter das Kind umgebracht? Da hat sich niemand gekümmert, da war niemand da. Wo sind die Leute? Eigentlich jede Schandtat, was wir erleben, ist eigentlich eine Anklage gegen Christen. Wo sind die Gläubigen gewesen? Gab es da keine Gläubigen da in Cottbus in der Gegend, wo das passiert ist jetzt diese Tage, wo die Frau da verurteilt ist für ein paar Jahre Gefängnis? Jede Sünde ist nichts anderes als eine Anklage für Christen. Wo sind die Heiligen gewesen? Wo sind die Fürbitter gewesen? Also letztendlich, wenn du Sünde bei anderen findest, musst du zuerst mal gucken, mein lieber Mann, und wo war ich, als das passierte? Wo war ich, als das passierte? So, wir sind immer befriedigt, wenn andere verurteilt und gerichtet werden. Und wir sind gerne im Gericht über andere. Und ich sage euch auch, warum. Weil der Teufel uns dazu anleitet. Denn Gott, der Teufel weiß ganz genau, wir werden mit Christus auf dem Thron sitzen und richten. Eines unserer Geschäfte wird eines Tages sein, die Welt zu richten. Und deshalb, es ist ein Vorgriff vor der Zeit. So wie der Teufel zu Jesus kommt und sagt Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Das andere ist, wo der Teufel kommt und sagt, guck mal an. Und du als Heiliger, als Pharisäer nachher oder Scheinheiliger, was es auch immer ist, und du fängst an zu richtigen und verdammst die Leute vor der Zeit. Verdammen, verurteilen ist, wenn wir Menschen verurteilen, wir verurteilen vor der Zeit. Denn Gott sagt, mein ist das Gericht, mein ist die Rache, mir ist alles übertragen, das ganze Gericht. Und Jesus sagt sogar selbst, ich richte niemand, das ist nicht mein Geschäft, das ist nicht mein Geschäft. Wir lesen gerne die Fehler anderer vor, ergötzen uns dabei, fühlen uns sehr wohl und wir sind froh, dass wir nicht erwischt worden sind. Okay? Und die Sünde der anderen lenkt uns ab von unserer Sünde. Dann reden die Leute nicht mehr über uns. Was macht die sterblichen Menschen so unfähig, dass sie nicht vergeben können? Warum? Weil sie immer nur den anderen sehen. Sie sehen nicht sich selbst. Was wir brauchen ein inneres Auge. Und das ist irgendwie verschüttet durch den Sündenfall. Wir sehen nicht, was in unserem Herzen drin ist. Wir sind äußerlich übertünchte Gräber und innen drin voller Ungeziefer. Eine Mördergrube, sagt Jesus über die Pharisäer. Wir sind selbst so zerrissen und gespalten und so weiter. Vergebung ist, dass wir die inneren Gegensätze, die in uns sind, ausgleichen. Das ist Vergebung. Harmonie schaffen. Den Ärger, die Bitterkeit, die Verletzungen aufarbeiten. Das ist Vergebung. Du ärgerst dich über jemand. Und das tut, wenn du dich über jemand ärgerst, tut es dem anderen gar nicht weh. Pastor, vergib mir, ich habe Böses über dich gedacht. Er sagt, mir? Was, ich habe gut geschlafen? Nicht einmal geträumt habe ich davon. Verstehst? Aber wenn du dich ärgerst, machst du dich fix und fertig. Du machst dich fertig. Deshalb, Vergebung ist, mit sich selber klarkommen. Die Sache, wissen, in welcher Schublade ich das ablegen kann. Den Ärger, den Groll, die Bitterkeit, den Zorn und so weiter. Wer nicht diese Vergangenheit aufarbeitet, diese inneren Gegensätze, das Vergebung ist Ausgleich zu schaffen in seinem Leben, der wird früher oder später seelische Störungen bekommen und da muss sich nicht über Neurosen wundern. Deine Äußerungen sagen immer wieder, was in dir vor sich geht. Also wenn du herausfinden möchtest, was mit mir los ist, wo habe ich noch nicht vergeben, worüber sprichst du immer? Welcher Name fällt dir immer ein? Welche Person steht immer wieder vor deinen Augen, an der du nicht vorbeigehen kannst, an der du immer wieder so blöd erinnert wirst und immer wieder, wenn du schon den Namen hörst, schon wieder, nur im Begriff, nur die Anfangsbuchstaben, wenn du hörst, siehst du schon rote Lichter überall. Und das ist ein Problem, das ist nämlich, wo Gott hin zeigt, mein Freund, hier muss gearbeitet werden, hier musst du deine Hausaufgaben machen. Und jeder Mensch ist irgendwo eingeklemmt von der Vergangenheit. Jeder hat irgendwo mal Probleme. Glaubt doch nicht, dass es irgendjemanden gibt, der das nicht hätte. Und wir müssen diese Dinge aufarbeiten. Vergebung ist eine Sache, wo ich dann an mir selber arbeite. Ich vergebe dir. Vergiss den Käse. Ich sage das ganz bewusst, weil das nicht möglich ist. Du musst es in deinem Herzen vergeben. Vergebung findet in deinem Herzen statt. Unsere Vergangenheit ist in unserer Erinnerung gegenwärtig. Und dann muss das Blut Jesu rüber. Da muss es schneller ausgelöscht sein. Zerstörter Text, zerstörte Gedanken, Blackout oder was ich da auch nennen möchte. Unsere Erlebnisse, die müssen wir nicht alle festhalten. Das Gute sollst du festhalten. Und versuch, und ich habe was mit der Vergebung, jetzt das Spiel ist umdrehen. Versuch über den bösen Menschen, die böse Frau, den bösen Mann, was Gutes zu denken. Und du wirst merken, wie schwer das ist, über diesen bösen Kauz was Gutes zu denken. Furchtbar. Du findest mehr schwarze, dunkle Stellen als eine weiße Stelle. Und derweil, ich komme nachher zu sagen, da steckt viel drin mit Vergeben. Denn wir sind hier aneinander schuldig geworden. Wir sind aneinander geraten, weil er in mein Revier gekommen ist. Und so weiter. Von mir was wollte, von mir was genommen hat oder was auch immer der Grund gewesen ist. Negative Erlebnisse sind der Nährboden für Schuldgefühle und für eine versaute Zukunft. Deine Zukunft ist nur versaut, weil du nicht vergeben hast. Du beschäftigst dich immer wieder mit diesem alten Quatsch und Unsinn und Blödsinn und Torheit. Immer wieder wälzt du, da schreibst du Briefe, dann diktierst du, dann hältst du Vorträge, dann, was weiß ich, du arbeitest immer. Der Glaube an Jesus wird uns befreien, dass wir Vergebung empfangen, dass wir für uns Vergebung empfangen und für den anderen auch. Jesus sagt, vergib und es wird dir vergeben werden. Du hast keine Vergebung, weil du nicht vergibst, weil du immer nachträgst. Und in dem Maß, wie wir messen, Herr, rächt dich an ihm, zeig ihnen, schick ihnen AIDS und Krebs und Tumor und Totschlag und Blitzschlag. Wenn du es so forderst, und ich sage dir, das alles fällt auf dich zurück. Der Blitz und Totschlag und AIDS und Krebs und Tumor und weiß ich sonst noch was. Dieser Ärger. In dem Maß, wie wir messen, was wir dem anderen wünschen, kommt zu dir zurück. Vergebung ist ein Geheimnis. Und Leute haben dir wehgetan. Und es hat dir wehgetan. Und ich weiß, dass es wehgetan hat. Wir sind aus Fleisch und Blut. Wir sind keine Roboter. Wir sind nicht auf Stein. Es tut uns weh. Vergib. Der Glaube an Jesus will uns lehren, Sünden, wie man den Sündenvergebung bekommt. Der Weg zu Gott geht nur über Sündenvergebung. Zuerst mal, ich komme zu Gott gar nicht. Vater, vergib mir. Gott sei mir Sünder gnädig, so wie das Zöllner dort im Tempel. Also mein Weg zu Gott geht nur über die Vergebung. Und der Weg von Gott zu dir ist auch wieder über die Vergebung nur möglich. Indem du vergibst, vergibt dir Gott. Diese zwei Brückenpfeiler, über die wir gehen müssen, die Brücke halten von hier ins Jenseits, ist die Vergebung Gottes und deine Vergebung zu den Mitmenschen. Das sind diese zwei Brückenpfeiler. Wer nicht Vergebung bekommt, wird auch nicht Vergebung geben können. Zuerst einmal musst du von Gott Vergebung bekommen haben für deine Fehler. Er hat mir alles vergeben. Und wem viel vergeben ist, sagt Paulus, der liebt viel. Wem viel vergeben ist. Überleg einmal, was ist dir alles vergeben worden? Wenn das alles jetzt an die Öffentlichkeit kommen würde, wenn das alles die BZ erfahren würde, die schlimmsten Taten, nur die Spitze des Eisberges, was wäre dann los? Oder wenn da, wo du die Sünde so verheimlicht und zugedeckt hast, wenn das alles rauskommt, wenn deine Gedanken, und Gedanken sind auch Sünden, Gedanken sind Mächte, wenn diese Gedanken, die du gedacht hast, und wie viele schmutzige Gedanken hast du in deinem Kopf gehabt? Und wie viele Hassgedanken hast du gehabt? Und wie viel Zorngedanken, Wutgedanken und Zaubereigedanken und Verfluchungen, Voodoo-Zauber getrieben und dergleichen, wenn und so weiter gedroht. Wenn das alles rauskommen würde, und das kommt eines Tages raus, wenn es nicht vergeben worden ist. Also, Vergebung ist wichtig, sind diese zwei Pfeiler, die nach Jenseits führen, deine Vergebung und die Vergebung Gottes. Im Himmel. Ich muss zuerst mal vom Himmel, denn da wollen wir ja alle hin. Der Himmel ist ein Ort, wo nur Gesunde sind. Im Himmel gibt es keine Kranke. Denn die Bibel sagt, dort wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Also da wollen wir hin. Und dort kommt kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei hin. Also wir müssen zuerst mal gesund werden, wenn wir über diese Brücke gehen. In der Mitte der Brücke wird man gesund. Gott vergibt mir, ich vergib den anderen. Und da kommt man durch. Dann kommt man als Gesunder ins Reich Gottes. Da wird kein Leid mehr sein, also keine Verletzung mehr sein, kein Geschrei. Herr, räche dich, denn das Blut Abels schreit zum Himmel. Ein Ankläger, das hat mein Kain, mein Bruder mir angetan. Und wie viel Herzeleid haben Brüder und Schwestern angetan? Wie viele religiös geschädigte Menschen gibt es in der Christenheit? Religiös geschädigte, du glaubst gar nicht, da irgendjemand blödes Wort gesagt oder Bemerkung gesagt und dich verletzt und so weiter, dich nicht ernst genommen. Da gibt es so vieles. Im Himmel gibt es nur Geheilte, die über die Brücke der Vergebung gegangen sind. Vergebung ist die Heilung der Wunden des Herzens. Das ist Vergebung, ich spreche über das Geheimnis der Vergebung. Wunden, die nicht heilen, beginnen zu eitern. Wunden, die nicht heilen, beginnen zu eitern. Und ich sage es noch einmal, Wunden, die nicht heilen, beginnen zu eitern. Deshalb ist Vergebung so wichtig, damit du nicht voller Eiter bist. Ich sage dir jetzt etwas, was ich vielleicht, was du das nicht glauben willst und glauben möchtest und nicht fassen kannst. Mit den Wunden deines Herzens ist es so, also wie äußerlich, verstehst du? Also wenn du verletzt bist, das eitert, da bildet sich etwas. Selbst wenn Haut drüber wächst, da bildet sich Aussatz. Aussatz ist nach der Bibel nichts Besonderes, also Aussatz. Das ist nach der biblischen Lehre. Aussatz ist, wenn unten Eiter ist und Haut drüber gewachsen ist. Zeit heilt die Wunden, Zeit heilt keine einzige Wunde. Die Sünde muss vergeben werden. Und Aussatz ist dann so ein weißer Fleck, wenn der Priester dann anguckt, aha, Aussatz, da ist eine Verletzung gewesen, Haut drüber gewachsen, Gras drüber gewachsen. Das ist nicht, was Gott will. Gott will nicht, dass über dein Leben, deine Situation, deine Vergangenheit Gras drüber wächst, sondern da muss diese Stelle aufgemacht werden und dieser Eiter muss entfernt werden und dann kannst du gesund werden. Jetzt pass auf, was ich jetzt sage. Nicht nur der, der dich, nicht dass du eiterst jetzt, verstehst, weil du verletzt worden bist, auch der, der dich verletzt hat, ist verletzt. Sogar viel schlimmer unter Umständen als du. Der dich verletzt hat, ist genauso verletzt. Richard Wurmbrand hat einmal in einer Predigt bei uns in der Gemeinde gesagt, weißt du, die Kinder Gottes, die sind geschlagen worden von den Peinigern. Und dann hat ein Peiniger sich mal bekehrt und gesagt, weißt du, ich bin mehr geschlagen worden innen drin, weil ich dich schlagen musste. Es hat mir wehgetan zu sehen und dass du da so hartnäckig bist und dir macht es nichts aus, aber mir, mein Herz ist fast gebrochen. Denn der, der dich plagt und peinigt und quält und dir Übles zufügt und so weiter, der hat mehr Schaden als du. Glaub mir das. Das ist also, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, wenn ich so beobachte. Diejenigen, die dich verletzen, eitern genauso schlimm, noch viel schlimmer als du, wo du hast deinen Jesus, verstehst du, kannst zu ihm gehen, aber der Peiniger. Und man wird entweder abgebrüht, ich denke die Nazi-Leute, die dann Tausende erschossen haben, das erste Mal hat es ihnen in den Weh getan. Ich denke nur an einen jungen, meinen Bruder in der Gemeinde bei mir in Stuttgart, nein, in Heilbronn, in Stuttgart war er auch, in Heilbronn, der hat 200 Leute so als Scharfschütze an einem einzigen Tag erschossen, so Russen. Die sind über den Graben gestürzt, das hat so Spaß gemacht. Aber da habe ich gesagt, weißt du, der Krieg ist schon längst zu Ende. Aber vor meinen Augen, nachts träume ich immer, wie die da springen und ich wie die Kaninchen, diese Russen wie Kaninchen abknalle. Weißt du, du kannst tot sein, aber die Wunde ist in dir drin. Oder ich habe diesen Nikolaus gehabt, der gestorben ist dort in Stuttgart mal in der Seelsorge, konnte nicht sterben, tu den Dackel raus. Jahrzehnte nach dem Krieg, diese Wunde eitert, dieses Unvergebene, Unversöhnte, Unausgesprochene. Selbst du hast keinen, dir hat man Schaden zugefügt und du hast jetzt Vergebung. Aber der andere, dem du Schaden zugefügt hast, muss auch Vergebung haben, muss auch aufgeräumt werden und muss auch aufgearbeitet werden, denn du, das eitert weiter. Und ich sehe an diesem Nikolaus, tu den Dackel raus, also der ist im Sterben und ich will das Gebet noch sprechen, ihn segnen und dann tu den Dackel raus. Und so weiter. Da war kein Dackel, nicht einmal Kanarienvogel in der Wohnung und so weiter. Aber das war die Erinnerung an die Vergangenheit, wo er da eine junge Frau mit dem Kind erschossen hat in der Ukraine und so ein Dackel sich an seinem Fuß festgekrallt hat. Dieser Dackel ging nicht mehr aus der Erinnerung. Und wie viele Dackeln haben wir in unserem Leben, die sich irgendwo festgebissen haben? Und wo wir Übles getan haben, das geht nicht mehr verloren. Das prägt sich ein und es braucht Vergebung. Auch der Schuldige. Vergib uns unseren Schuldigen, wie wir vergeben. Also vergib uns unsere Sünde und Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Weißt du, wenn die Sache nicht heilt in unserem Leben, ich habe hier, als ich junger, hier frisch in Berlin anfing, habe ich eine Schwester gehabt, die kam ein bisschen extrem, die war ein bisschen im extremen Kreis, so an göttliche Heilung geglaubt, die hat sich Fuß gebrochen. Und sie ist nicht zum Arzt gegangen. Diese liebe Frau ist nicht zum Arzt gegangen. Den Fuß hochgehalten und saß da wochenlang. Der Fuß heilte nicht und dann verheilte. Und was ist gewesen, als der Fuß verheilte? Krumm verheilte dieser Knochen. Und dieser Knochen musste nochmals neu gebrochen werden. Und dann hat sie Gips bekommen. Dann musste nochmals monatelang oder wochenlang mit Gips herumlaufen. Wenn die Dinge nicht heilen, und du glaubst ja, das wird schon heilen, lass Gottes Gnade warten. Nein. Wenn der Knochen gebrochen ist, muss er eingeschient werden, braucht er Hilfe und muss also, ja, da musst du warten, bis es verheilt, bis es verheilt. Und die Folge, wenn das nicht passiert, gibt es geistige Verkrüppelung. Und deshalb wundern wir uns, warum wir so viel geistig verkrüppelte Christen haben, weil es nicht verheilt haben, diese Sachen, die in unserem Leben passiert ist. Warum willst du noch irgendetwas mit der Sünde anderer zu tun haben? Deshalb heißt es, vergib. Dann lässt du auch die Sünde anderer Leute, ihre Fehler, lässt du los, übergibst du Gott, überlässt ihn, er soll damit machen und durchbrichst den Teufelskreis der Sünde. Vergebung durchbricht den Teufelskreis der Sünde. Schau nicht, was passiert ist. Schau vielleicht viel mehr, was wird passieren, wenn ich nicht vergebe? Ich gehe verloren. Und er läuft mit dem Knacks herum, der kommt nicht zum Glauben. Saul von Tarsus wäre nie zum Glauben gekommen, wenn Stephanus nicht gesagt hätte, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Entscheide dich, auf Gott zu schauen und nicht auf die Fehler anderer Leute, was sie auch gemacht haben. Wenn Gott die Schuld vergibt, dann nimmt er dir auch die ganze Last, was die anderen in deinem Leben zugefügt haben, die Last der ganzen Vergangenheit auch mit ab. Und wir müssen nicht an der Schuld anderer kleben. Und das ist ein Opfer. Opfer bindet oder Opfer löst. Wenn du dieses Opfer bringst und sagst, ich vergebe Vater oder Vater vergib ihnen, dann bringst du ein Opfer. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch das sagt, ein Sterblicher. Es ist eine Überwindung, es kostet ihm was, aber du sprichst diese Absolution ihm zu und deine Hände sind frei für was anderes. Du musst nicht mehr festhalten und rumlaufen und so weiter. Du bist zu vielem gar nicht mehr fähig. Du kannst, deshalb wundern sich viele Leute, warum kann ich das nicht mehr tun? Und ich bin so wie gelähmt. Du bist gelähmt, weil du zu viel Sünden rumträgst. Deine und andere ihre. Vergebung versetzt dein Leben auf einer neuen Dimension, auf einer neuen Ebene in Freiheit. Warum ich das sage, was wir vergeben müssen, das ist sehr wichtig, denn wir haben nicht an den Menschen gesündigt. Auch wenn wir uns an den Menschen versündigt haben. Und wir können nur an Menschen versündigen. Ich kann mich nicht an Gott versündigen. Der ist irgendwo über Wolken weit, dahinter Saturn und Jupiter und Pluto und außerhalb des Sonnensystems. An Gott kann ich mich nicht versündigen. Versteht ihr mal? Ich will jetzt mal so drastisch sagen, damit ihr es versteht. Gott ist gegenwärtig, auch heute Abend. Aber ich will nur, dass du es verstehst. An Gott kannst du dich unmöglich versündigen, weil er sitzt im Thron in einem Licht, wo niemand beikommen kann. Also vergiss, dass du dich an Gott versündigen kannst. Aber du kannst dich an seinem Ebenbild versündigen, dein Bruder, deine Schwester. Und die haben etwas Göttliches in sich. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, hat etwas Göttliches in sich. Und da ist es, wo wir uns an Gott versündigen. David sagt im Psalm 51, Vers 6, gegen dich selber habe ich mich vergangen. Ich habe getan, was du verabscheust. Gegen dich selbst. Alle Sünden, die wir gegen Menschen begehen, sind gegen Gott, weil Gott in den Menschen wohnt. Auch wenn er nicht Christ ist, auch wenn er Moslem ist, und wenn er Buddhist ist, und wenn er Hindu ist, oder wenn er Atheist ist, wir versündigen uns am Ebenbild Gottes, denn jeder Mensch trägt das Monogramm Gottes in seinem Herzen, ob du es glaubst oder nicht. Es ist so. Denn wenn wir einen Fehler begehen gegen einen Menschen, begehen wir einen Fehler gegen Gott. Wenn wir einen Menschen beleidigen, beleidigen wir Gott in diesem Menschen. Wenn wir einen Menschen verletzen, verletzen wir Gott in diesem Menschen. Deshalb sagt Gott, du sollst über deinen Bruder, Schwester nicht du Dummkopf sagen, du Idiot, du Trottel oder was es sonst noch ist. Wer das sagt, der ist des höllischen Feuers schuldig, nach der Bibel. Überleg einmal. Wer kommt doch in den Himmel? Wer kann auch selig werden? Also wir schon entsetzlich. Deshalb, wir müssen aufhören, Leute zu diskriminieren, denn jedes Mal, wenn wir irgendjemanden beleidigen, beleidigen wir Gott. Und jedes Mal, wenn du einen Menschen kränkst, erniedrigst oder sonst was, erniedrigst du Gott und kränkst Gott. Oder wenn du etwas unterlässt, da ist jemand, der in Not ist und Hilfe braucht und du unterlässt es, du unterlässt Gott die Hilfe. Ich war gefangen, ich war nackt, ich war bloß und so weiter und ihr habt es nicht getan. Wo? Was ihr einem dieser Geringsten getan habt. Wer ist mein Nächster? Deshalb dieses Gebot, du sollst Gott lieben von ganzer Seele, ganzem Herzen, allem, was du in dir hast. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind diese zwei Pfeiler, über die wir durch müssen. Gott und mein Nächster. Und was ihr einem dieser Nächsten getan habt, habt ihr Gott getan. Wenn du jemanden betrogen hast, hast du nicht den Menschen betrogen, den hast du auch betrogen. Das ist nur Fleisch und Blut. Das ist nur ein Stück Materie, aber du hast Gott in ihm betrogen. Und die Bibel sagt, gib den Kleinen kein Ärgernis. Und wer einem dieser Kleinen ein Ärgernis gibt, dem wäre besser, er wäre gar nicht geboren. Oder dass man einen Mühlstein um den Hals hängen und im Meer versenken würde. Das heißt, und denn ihre Engel schauen das Angesicht ihres Vaters regelmäßig. Diese Kleinen. Also wir sollen den Kleinen, wer ein Kind schon verletzt und ein Kind misshandelt, ein Kind missbraucht, ein Kind verführt, ein Kind vergewaltigt, der beleidigt Gott. Und manchmal wundern wir uns, manche Menschen kommen nie drüber hinweg. Ich habe einen Fall gehabt hier in der Seelsorge, jemand aus Bayern ruft mich an und sagt, weißt du, ich habe so sexuelle Probleme, so komische Probleme und so weiter und wir beten und er wird damit nicht fertig mit diesen sexuellen Problemen und beim Beten zeigt mir Gott und sag mal, ein Mann, und sag mal, hast du nie Probleme, sexuelle Probleme irgendwo gehabt oder irgendjemand dich vergewaltigt und so weiter? Als vierjähriges Kind oder fünfjähriges Kind, das konnte sich erinnern, dass ein Mann also sein Glied ihm geöffnet hat und dass er da sexuelle Handlungen vorgenommen hat und so weiter. Und von diesem Augenblick war der Mann nicht mehr ein normaler Mensch. Verstehst du? Von diesem Moment war er geschädigt. Und was ist passiert? Er war verheiratet, alles glücklich und er konnte seine Frau nicht lieben und er hat sie geliebt. Aber irgendetwas war da, eine Barriere da. Und dann haben wir dem Mann vergeben, der das angestellt hat. Und von dem Moment ist Heilung eingetreten. Von dem Moment hat er keine Fantasiebilder mehr gehabt oder keine Blockaden, denn wir werden blockiert, wenn wir nicht vergeben. Wenn Menschen sich an uns versündigen, Vater, ich vergebe ihnen. Bitte, ich kann es nicht. Und wir haben das Gott abgegeben, das in die Hände Gottes gelegt und das Wunder der Heilung ist passiert. Heilung kommt immer, wenn wir vergeben. Entdecke das. Oder jemand anders, die konnte nie Schäferhunde dieser Person betrachten. Wenn Schäferhunde auftauchten oder im Kino, im Fernsehen, wenn diese Hitler-Filme gezeigt wurden, wo die Nazis da kamen mit den Schäferhunden und dergleichen. Und immer, nein, macht, das kann ich nicht angucken, das geht nicht. Bis wir draufgekommen sind, was da passiert ist. Verwandter von ihr, Großvater oder wer es auch immer war, ist in einem Konzentrationslager von Hunden zu Tode gejagt worden. Das geht über Generationen. Du glaubst gar nicht, das pflanzt sich alles fort. Wenn wir nicht vergeben, Vergebung passiert in der unsichtbaren Welt. Vergebung ist nichts für diese Welt. Vergebung passiert drüben. Und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Vater, wir vergeben den Nazis, die jetzt einen Onkel oder Opa in den Tod getrieben haben mit ihren Hunden. Und von dem Moment gab es keine Schäferhunde mehr, wo kein Aber, konnte Schäferhund streicheln und was weiß ich alles, diese ganzen Schäferhunde. Heilung kommt über Vergebung. Viele Krankheiten werden nur über Vergebung geheilt. Vergib und es wird dir vergeben. Und da kommt diese Folge der Heilung, dass dann diese Dinge dir gar nichts mehr ausmachen. Wer sich also an einen Menschen versündigt, beraubt oder zurückweist oder was sonst auch immer ist, versündigt sich an Gott. Psalm 51,6, gegen dich selber habe ich mich vergangen. Gegen dich selber, Gott. Deshalb kann nur Gott unsere Schulden wirklich auslöschen. Denn wir sind allzumal Sünder vor Gott und mangeln des Ruhmes, der Herrlichkeit. Wir können vor Gott nicht bestehen. Warum vergeben wir nicht? Dann sage ich dir auch noch, warum wir nicht so gerne vergeben und nicht gerne mit der Vergebung sind. Wir wollen, dass uns jedermann vergibt. Aber wir, naja, wir haben Angst, der andere könnte ein größeres Stück vom Himmel bekommen. Oder wir hätten nichts mehr zum Jammern. Und sagen, guck mal, was die alles uns angetan haben. Warum können wir viele nicht vergeben? Sie haben Angst, das könnte ausgelöscht werden, es könnte verloren gehen und so weiter. Sie sind unsicher dem anderen gegenüber. Aber wir sind Botschafter der Vergebung, Römer 1, Vers 5. Unsere Botschaft ist Vergebung. Und wir sind Schuldner der Liebe, der Vergebung. Das ist unser Auftrag. Wir sollten also jedermann vergeben. Ob sie darum bitten oder nicht bitten. Ob sie uns Vergebung zusprechen. Ich erlebe auch immer wieder, also ich habe Fälle, nein. Also da, die Person, ich habe gesprochen und die will mir nicht vergeben. Also jemand diese Tage sogar noch, diese Person, sagt, ich habe schon dreimal, viermal Anlauf genommen, ich habe mit der Person gesprochen und bitte verzeihen Sie mir. Nein, das kann ich nicht vergessen, was Sie mir angetan haben. Und dann habe ich diesen Seelsorgefall hier gehabt. Hier jemand aus der Gemeinde, wo jemand nicht vergeben will, also ich kann, also die Person hat mir gesagt, ich vergebe dir nicht, was soll ich jetzt machen? Das ist gar nicht wichtig. Ob die dir vergibt, wichtig ist, vergibt Gott sie dir. Und Gott hat dir deine Schuld vergeben und du hast der Person vergeben, geh schlafen. Denk nicht mehr dran, es ist vergeben. Wenn du ausgesprochen hast die Vergebung, Vater, vergib ihnen und bitte vergib mir, und du hast dich sogar noch womöglich, bist noch dich gebeugt und bist hingegangen, bitte verzeihen Sie mir und nochmals verzeihen Sie mir und nochmals verzeihen mir. Also mehr wie dreimal fragen, verzeihen Sie mir, kannst du nicht, und dann soll Gott mit den Leuten selber klarkommen. Du hast es Gott abgegeben. Es ist so wichtig, es gibt Dinge, wo Leute nicht vergeben. Und es gibt Leute, wo du gar nicht mehr hingehen kannst und um Vergebung bitten kannst. Es gibt auch eine ganze Menge. Bestimmt, die sind schon gestorben, ausgewandert oder verheiratet, weiß nicht mal, wie sie heißen mehr und dergleichen. Aber dann kannst du sagen, Vater, vergib, da war so ein Fall. Und Bilder, die immer wieder kommen, der Dackel, der dich immer wieder erinnert, oder kann sogar ein Schmetterling sein. Irgendjemand dich erinnert an diese Vergangenheit. Denk dran, da ist noch etwas aufzuräumen. Und warte nicht, bis du in der Ewigkeit stehst. Warte nicht mit der Vergebung. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt, was ein kleiner Unfall war, schon ein schlimmer Unfall. Flieg von meinem Motorrad als junger Christ, fahre so in der Kurve im Bayerischen Wald. Ich kann die Kurve dir heute noch zeigen. Und die Schrammen, ich habe meinem Sohn die Schrammen sogar in der Wand gezeigt. Mit meinem Sturz bin aufgeprallt und ich war im Jenseits. Das erste Mal, wo ich drüben war. Und bei dem Jenseits, du weißt, was drüben passiert ist? Dann sehe ich so, wie im Bayerischen Wald die Straßen so schlingeln sich hoch und dann stehen drei mächtige Kerle mir in den Weg. Und die lassen mich nicht durch. Und ich will in den Himmel. Und die lassen mich nicht in den Himmel rein. Stehen da und ich gucke diese Gesichter an und ich habe sofort erkannt, wer das ist. Alle diese drei Kerle habe ich erkannt, sind Freunde gewesen, mit denen ich mal ein Techtelmechtel hatte. Und ich wusste, diese Leute versperren mir den Weg zu meinem Ziel, zu dieser Burg, zu dieser Festung dort im Himmel, zu dieser Herrlichkeit Gottes, die stehen mir im Weg. Als ich wieder gesund war und zu Sinnen kam und laufen konnte, ich bin als erstes hingegangen, habe gesagt, bitte verzeih mir. Weißt du, ich habe von meinem Unfall gehört, habe gesagt, weißt du, was passiert ist? Du bist mir im Weg gestanden, ich war auf dem Weg zum Himmel und du standst da und zwischen uns, du weißt, was da passiert ist, ich habe dir Schaden zugefügt und dergleichen. Es war, wir haben Motorradrennen gemacht und das, weißt du, das ist eigentlich beide sind schuld gewesen und ich bin von der Polizei nicht schuldig gewesen, aber ich habe ihnen Schaden zugefügt. Ich bin ihnen reingefahren, er hat total Schaden gehabt, so mit seinem Motorrad und so. Und die Versicherung haben gezahlt, aber ich habe ihm etwas zugefügt, das war der erste Fall. Verstehst du? Und ich habe gesagt, bitte verzeih mir, es ist alles hin. Und denk nicht mehr dran, steh nicht mehr mir im Weg, also du blockierst mich. Und alle drei Fälle habe ich aufgearbeitet und ich bin so froh. Ich war wiedergeboren, ich war getauft, das war und so weiter. Aber diese Leute standen zwischen mir und Gott oder dem Himmel, der Herrlichkeit. Vergebung. Und wir müssen an der Vergebung arbeiten. Vergebung, Gott zeigt uns. Was Gott uns nicht zeigt, ist auch nicht wichtig. Aber was Gott uns zeigt, der Geist Gottes wird uns leiten in alle Wahrheit. So auch in diesen Sachen. Vergebung ist Entlastung. Entlastung unserer Vergangenheit. Ist ein Akt Gottes, ein Akt der Gnade. Keiner muss vergeben, aber du darfst vergeben. Gott ist einmal zuerst uns gnädig gewesen, dann sind wir auch wieder gnädig. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Vergebung gehört zur Aufarbeitung unserer Vergangenheit, zur Vorbereitung auf die Ewigkeit. Da steht da der Kerl, breitbeiniges. Und zwar der so groß gewesen, dass er bei den ganzen Weg, und es gab kein Durchkommen. Und wir wundern uns, warum wir manchmal keinen Durchbruch haben, wenn wir nicht durchkommen, da ist eine Blockade. Und das sind die Blockaden, die wir aufarbeiten sollten in unserem Leben. Vergebung ist ein Opfer und nur das kann das lösen. Vergebung ist ein radikales Umdenken. Ich spreche über das Geheimnis der Vergebung, Vergangenheitsbewältigung und ein Teil der Vergangenheit, wo ich nicht mehr verfüge. Auch da musst du vergeben. Familiengeschichte. Vielleicht Sachen von der Großmutter noch aufarbeiten. Du hast gehört und so weiter, wir und so weiter. Ich habe in Süddeutschland einen Fall gehabt, da sind sie alle krank gewesen, eine ganze Familie, Nachkommen, Enkelkinder, wie ein Fluch. Und ich habe diese Familie besucht, mit den Leuten geredet und so weiter und habe gesagt, sag mal, und irgendwie zeigt mir Gott, liegt zwischen irgendwo Streit, habt ihr mit irgendjemand im Dorf Streit, in der Ortschaft, das war Dorf, Ortschaft, ja, die Fabrik da drüben. Weißt du, wir prozessieren schon und so weiter, wir haben verloren mehrere Prozesse, die Fabrik. Weißt du, die standen da im Weg und haben Lärm gemacht und Umweltverschmutzung und was weiß ich, das waren noch grüne, ein bisschen so halbgrüne oder lila so und so weiter. Und sie haben sich bei den Grünen engagiert, die waren so aktiv, politisch und so weiter. Die Fabrik, Und sie haben versucht, die Fabrik fertig zu machen, nicht mehr geschafft und aufgegeben. Und in dem Moment, wo sie aufgaben, sind sie alle krank geworden. Und er hat gesagt, horch, ihr müsst der Firma vergeben. Und sie annehmen, wie euch Christus angenommen hat. Auch wenn es doch so schlimm klingt. Und was ist passiert? Zuerst fing die Mutter an, ja, ich vergebe. Und der Mann sagt, nein, wir können es nicht vergeben. Wir schaffen es nicht. Selbst wenn wir es wollen. Und es ging lange Zeit, wochenlang, immer wieder, ich vergebe ihnen. Ich trage ihnen nichts mehr nach. Vater, vergib ihnen. Herr, vergib. Guck mal, die haben extra und Grundstücke aufgekauft und das ganze, den ganzen Boden versaut, verseucht und was weiß ich alles, was sie alles so damals erzählt haben, was da gewesen wäre. Vergib. Und dann passierte Folgendes. Das ging dann so weit, dass einer der Söhne, sogar Bundestagsabgeordneter, aus dem Zug raussprang und sich das Leben genommen hat, weil es nicht mehr verkraftet hat, diese ganzen Spannungen, die da waren. Und dann war es soweit, dass der Vater kommt und sagt, jetzt ich vergebe auch. Und als der Vater sagte, ich, der Haushaltsvorstand, ich vergebe auch. Dann kam die ganze Familie zum Glauben. Die ganzen Leiden, die sie hatten, waren vorbei, haben ein Ende bekommen, Stück für Stück, und sie sind alle gesund geworden. Aber da musste zuerst mal was Schreckliches passieren, dass der älteste Sohn aus dem Zug rausspringt und sich das Leben nimmt, mittendrin aus dem Leben, ohne Grund und ohne Ursache, nicht einmal ein Abschiedsbrief. Vergebung. Wenn wir nicht Vergebung haben, da fließt sehr viel Blut. Hass. Hass ist der Grund, warum die Völker sich auseinandertreiben, auseinanderleben. Die Pharisäer wollen immer ganz genau, ganz perfekt sein. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es ist nicht wichtig, wer gefehlt hat, wer den Fehler gemacht hat, wer hier versagt hat. Wir wissen die Motive oft nicht für den Ehebruch, was da passiert ist, warum diese Frau das begangen hat. Vielleicht war es nur Eifersucht. Bei Jesus war Eifersucht. Oft ist es so, wenn wir nicht vergeben, das eitert und dann gibt es Eifersucht. Das eitert die Sache. Die Brüder Josefs zum Beispiel, Apostelgeschichte 7, Vers 9, die Brüder Josefs, die haben es nicht gegönnt, dass der Josef von Gott begünstigt ist, dass er der Lieblingssohn von Jakob ist und so weiter, dass er so wunderbare Träume hat und sieht, dass er König wird, sogar aus Neid. Wenn du, weißt du, das alles passiert im Kopf. Und dann plötzlich, da heißt es, da kommt der Josef mit guter Absicht, der hat gar keine böse Absicht gehabt. Und du hast keine böse Absicht. Und du kommst irgendwo hin und plötzlich spürst du, ich bin hier gar nicht gewollt. Und wenn du das merkst, ich bin hier nicht gewollt, dann solltest du schon ganz schnell ins Gebet gehen und fragen, Gott, was ist da los? Wo gebe ich einen Anstoß? Weißt du, der Josef ist selber schuld für sein Gefängnis und sein Verkauf und alles, was die Brüder angestellt haben. Der kam ganz groß und erzählt, Geschwister, schaut heute beim Mittagessen wahrscheinlich, was ich geträumt habe. Ich habe gesehen, als Sonne, Mond und Sterne, alle verbeugen sich vor mir. Und Jakob ist sogar selber, der Vater ist selber traurig geworden. Du hast den Mund zu voll genommen. Du hast nicht gesündigt. Du hast keine dumme Sache gemacht. Aber du hast den Mund zu voll genommen. Du hast dich angegeben. Und Stolz ist auch eine Sünde, oder nicht? Angeberei. Das ist einer der Ursünden, jawohl. Verstehst du? Und guck mal, und sogar alle Ehren. Und das war jetzt, unser Träumer kommt. Das war der Grund, warum sie ihn in die Pfanne gehauen haben, in die Grube geworfen haben und verkauft haben. Natürlich, Gott macht das Beste daraus, aber weißt du, wann Gott das Beste aus dem Leben Josefs gemacht hat? Als er seinen Brüdern vergeben hat. Gott macht aus deinem Leben das Beste, wenn du deinen Brüdern und Schwestern, die dir so viel Leid zugefügt haben. Als 17-jähriger Bursche musste er nackt da als Sklave nach Ägypten laufen. Was für Schande, was für Verbrechen und wie brutal das alles war. Aber erst als er sein Vaterland vergessen hat, seine Heimat vergessen hat, seine Abstammung, alles vergessen hat, also seine Geschichte vergessen hat, hat Gott mit ihm Geschichte gemacht. Also gesagt hat, mir ist jetzt egal, was meine Brüder machen, leben die nicht, ist mir egal, ob mein Vater lebt, lebt die nicht, oder ist mir vollkommen egal. Also das alles abgegeben hat Gott, denn der Herr war mit Josef. Der Herr war gnädig zu ihm. Und er hat gesagt, ich vergesse, also ich trage das nicht mehr nach. Oh, auch im Gefängnis. Warum bin ich hierher gekommen? Was ist gewesen? Gewiss, da war ein Fehler. Irgendwo ein Fehler ist unterlaufen. Und wir finden überall einen Fehler. Denn nichts, von nichts kommt nichts. Überall ist ein Fehler passiert und wir wundern uns, wo das alles herkommt. Wir müssen Vergebung üben. Als er vergeben hat, wendete Gott sein Schicksal. Gott wendet dein Schicksal, wenn du vergeben hast. Hast wieder Geld, kommst wieder zur Macht, kommst wieder auf die Beine, wirst wieder gesund. Vergeben. Vergebung ist eine Sache des Herzens und der Liebe. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist das schwerste Teil im Vaterunser, glaube ich. Unser tägliches Brot gib uns heute, das fließt und alles andere. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Schwerste Teil. Wie wir auch denen vergeben, die uns die Scherereien gemacht haben, den Ärger bereitet haben, uns das Leben schwer gemacht haben, durch die Prüfung durchfallen ließen. Weißt du, das ist manchmal schlimm. Die ganzen Rektoren und Prüfungs- und so weiter, die wissen, dass wir nehmen nur 5 Leute und die lassen 3000 durchfallen und nehmen gar nicht an und gucken es nicht mal an. Bei meiner Tochter war das so, waren über 3000 Bewerbungen und nur 4, 5 haben sie genommen bei der Akademie. Und dann kamen sie, ihre Mappe bekamen sie zurück, nicht einmal aufgemacht. Verstehst du? Und jetzt vergib und sag, guck mal, vergiss das alles, jetzt machen wir da gar nicht mehr weiter. Es war schon hart, monatelang die ganzen Bilder gemalt und aufgearbeitet und so weiter. Und dann vergiss es jetzt. Wir denken nicht mehr dran, wir werden auch in diese Richtung gar nicht mehr gehen. Wir werden ganz was anderes machen. Wir gehen in eine ganz andere Richtung. Vergiss verlorene Schlachten. Ich vergesse, was da hinten ist, hat Paulus gesagt. Wir müssen einfach vergessen. Wir vergeben diese Akademie. Die sollen machen, was sie wollen. Die werden das eines Tages selber büßen oder was weiß ich. Das geht uns nichts an. Aber wir machen da nicht mehr weiter. Wir machen nicht mehr weiter. Wenn du jetzt noch in diese Sache weitermachst, dann hast du noch etwas Bitteres in deinem Herzen. So, vergib denen, die dir Scherereien gemacht haben, die einen Schlaf dir geraubt haben oder dir auf den Nerven gesägt haben oder die Nerven gesägt haben. Lass doch, vergib denen. Weißt du, die immer wieder von dir was wollten und doch nachher nicht dankbar waren, die dich ruiniert haben. Vergib denen, die dir Schmerzen bereitet haben, dich falsch behandelt haben oder die falsche Teile ausoperiert haben, dir das falsche Bein abgenommen haben, alles schon da gewesen, oder die Schere vergessen im Magen, so die dich ausgenützt haben, dir Schaden zugefügt haben, vergib, wie wir unseren Schuldigern vergeben, also wir bitten Gott um Vergebung, ich kann es nicht vergeben, Vater unser, und dann vergib diesen Menschen. Vergebung ist also ein Akt Gottes, nicht unser menschliches Produkt, nicht unsere menschliche Leistung. Ohne Gott im Herzen kannst du gar nicht um Vergebung bitten. Zuerst muss Gott hier dir was geschenkt haben, gib uns unser tägliches Brot, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und dann vergib. Zuerst müssen wir selbst Vergebung erfahren und dann anderen zusprechen. Vater, vergib ihnen. Also nach oben zum Boss und der Boss muss es dann runter sagen. Wer selbst tief gefallen ist, wer selbst Vergebung empfangen hat, nur der kann auch vergeben. Wer selbst weiß, wo er herkommt. Psalm 32, Vers 1 und 2 sagt, freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen darf sich jeder, dem die Schuld vom Herrn nicht angerechnet wird und dessen Leben frei von Falschheit ist. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld zugedeckt hat und die Schuld nicht anrechnet. Gott sagt, ich vergebe dir. Geh hin in Frieden. Und jetzt heißt Sündige hinfort nicht mehr. Die nächste, du darfst jetzt nicht hingehen wie dieser Mann in der Bibel, der den Tausenden, Millionen würde ich sagen, entlassen. Also der hat Haufen Schulden gehabt, der gute Mann. Jesus erzählt diese Geschichte, weil die wahrscheinlich auch irgendwo passierte. Und dann kommt so ein kleiner Knülch und der hat auch Schulden bei dem Mann. Und dann sagt er, bitte verzeih mir, ich zahle nächsten Monat, kriege ich mein Gehalt oder meine Rente oder was weiß ich. Ich zahle den nächsten Monat, bitte verdrück mir und so weiter. Nein, 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 Sie werden schön bezahlen, den letzten und so weiter. Und zwar heute noch. Heute Abend, bevor noch die Sonne untergeht, bezahlen Sie mir. So muss man sich die Sache vorstellen. Und das haben die Leute gehört. Er hat so groß die Vergebung empfangen und hat sich gefreut und sich gerühmt. Guck mal, was mir vergeben worden ist. Und du lobst auch den Herrn, der mir alle meine Sünden vergibt. Und dann dieser kleine Knirsch. Und dann kommt der Herr, und der ihm vergeben hat. Und ich sage, guck mal her, mein Freund, jetzt gehst du in den Knast. Und zwar jetzt bezahlst du alles, und zwar auf Heller und Pfennig. Und du kommst nicht früher raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Du bist wahrscheinlich nie rausgekommen. weil im Gefängnis kriegst du kein Einkommen mehr, kannst nichts mehr bezahlen. Aber das Interessante ist, und er hat ihn den Folterknechten übergeben. Schraubzwingen. Du wunderst dich, warum da bei dir alles so spannend in deinem Leben. Warum? Weil man nicht gerecht gewesen ist. Gott hat dir vergeben und du bist ungerecht. Das nennen wir von diesem ungerechten Haushalter, ist diese Geschichte. So, der ungerecht war, der selbst alles genommen hat, selbst sich bedankt hat und selbst genossen hat, aber den anderen nicht vergeben hat. Folterknechte. Und es ist interessant, Christen kommen zum Heiland, bekommen Vergebung der Sünden, sind womöglich auf der Stelle sogar noch geheilt. Die meisten Ungläubigen, die zum Herrn Jesus kommen, zum ersten Mal aus dem Atheismus, werden auf der Stelle meistens geheilt. Weil Gott gnädig ist, Gott vergibt, Gott misst mit anderen Maßstäben. Aber dann erwartet er von dir und mir und uns, dass wir vergeben. Und die meisten Christen werden nach der Bekehrung krank. Nach der Bekehrung erleben sie Pannen und Pleiten und Schwierigkeiten und Probleme. Die sagen, wo kommen die alle her, was habe ich falsch gemacht? Eine ganze Menge. Du hast nicht vergeben. Du hast nicht vergeben. Du bist bei den Folterknechten jetzt. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Pfifferling bezahlt hast. Cent. Bei uns jetzt heute. Aber freuen dürfen sich alle, die die Schuld vom Herrn nicht angerechnet wird. Ach, wissen Sie was? Gott hat mir so viel vergeben. Nehmen Sie hin und, ach, zahl mal. Ich schenke es Ihnen. Fang an zu schenken. Fang an zu sagen, also wissen Sie, nein. Ach. Sei großzügig, weil Gott zu dir großzügig ist. Und je großzügiger du zu anderen bist, desto großzügiger ist Gott auch zu dir. Amen. Seid ihr einverstanden? Probiert's mal aus. Sei großzügig zu anderen Menschen. Drück bei den anderen Menschen beide Augen zu und dann wirst du sehen, was mit dir auch passieren wird, dass sie auch gar nicht so kleinkariert sind. Matthäus 6, Vers 12 bis 15. Wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben, sagt Jesus. Vergib und es wird dir vergeben. Viele leben noch in Sünde, obwohl sie schon irgendwo mal Vergebung hatten. Und es verschlimmert sich ihr Leben. Diese Folterknechte sind da. Wir ruinieren uns, wenn wir nicht vergeben. Wir hindern uns und lähmen uns und blockieren uns, wenn wir uns nicht vergeben. Kolosser Kapitel 3. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, hat der Herr Jesus gesagt. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Da sagt Paulus, führt also euer Leben als Menschen, die Gott erwählt hat. Okay, schönes Wort, aber dann kommt nachher die so prügeldick. Führt also euer Leben als Menschen, die Gott erwählt hat, um ihnen seine Liebe zu erweisen und sie zum Volk, zu seinem eigenen Volk zu machen. Und jetzt kommt's. Wenn du erlöst bist, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, was das heißt. Seid mitfühlend mit anderen. Also Erlösung wird ausgelebt oder Vergebung wird ausgelebt, seid mitfühlend, seid freundlich, seid ehrerbietig, seid nachsichtig und geduldig. Kommt miteinander aus. Nicht du Halleluja, oh Glory! Nein, seid freundlich, mitfühlend, nachsichtig, geduldig. Weißt du, mit Halleluja kommst du nicht im Himmel. Aber mit Freundlichkeit, Mitfühlen, Ehrerbietung, Nachsichtigkeit. Kommt miteinander aus. Tragt es keinem nach. Und jetzt kommt es. Wenn ihr euch Unrecht getan habt, tragt es niemand nach. Sondern vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat. Das ist das Geheimnis der Vergebung. Tragt niemand nach. Wenn du viel nachträgst, kannst du nicht schlafen. Dann nützen die ganzen Schlaftabletten, der ganze Baldrian nicht und die ganze warme Milch nicht mit Honig, nützt gar nichts. Verstehst du, wenn du nicht vergibst, kannst du kein Auge zudrücken. Wer nicht vergibt, gibt dem argen Raum in seinem Leben. Das ist der Einfall, wie der Teufel zu uns kommen kann. Wer nicht vergibt, also jede unvergebene Schuld, wo andere an uns schuldig geworden sind, wo bei den anderen eitert, der lässt den Teufel in sein Leben rein. Dann weiter, Epheser 4, Vers 27 bis 32, lese ich nicht, aber hier lasst Bitterkeit, Zorn, Ärgernis und üble Rede fern von euch sein. Lasst das nicht zu. Dass es nicht, Herr, mach du das. Nein, hier sagt der Herr, lass es nicht zu. Lass es nicht zu, dass es hochkommt. Zorn. Du merkst jetzt, ich ärgere mich und das ist normal. Du darfst dich ärgern, aber lass die Sonne nicht untergehen. Also bis abends darfst du dich ärgern. Und dann, wenn du schlafen gehst, Herr, ich stelle dir alles anheim. Gott abgeben. Also, die Bibel sagt, lass die Sonne nicht in eurem Zorn untergehen. Also, du darfst den tagsüber noch denken, Mensch, guck mal, können sie nicht vernünftig werden? Du musst oft und sehr viel vergeben. Das ist deine Hauptaufgabe deines Lebens nach der Erlösung und Sündenvergebung. Du möchtest Gott dienen. Und das ist der einzige Dienst, wie du ausführen kannst, ist Vergebung üben. Vergib, 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 vergib. Das ist mehr als Halleluja sagen. Vergebung ist Zudecken, Auslöschen der Sünde. Das ist Gottes Werk. Was macht Gott den ganzen Tag? Er vergibt uns auch. Von morgens früh bis abends spät vergibt er. Er wartet nicht, bis die Sonne untergeht, weil er keine hat. Wir vergeben und damit in dem Moment, wo wir vergeben, haben wir eine neue Vergangenheit und neue Gegenwart und neue Zukunft, wenn wir vergeben. Mit der Vergebung öffnen wir den anderen die Tür zum Himmel. Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn die ohne Sünde ist, wenn die keinen Fehler an mir begangen haben, die kommen in den Himmel vielleicht, womöglich. Und das wäre schön. Was passiert? Was wird passieren, wenn du neben deinem Peiniger dann zusammen im Himmel sitzen müsst? Und wir müssen lernen. Vielleicht ist er im Himmel. Und er wird wahrscheinlich mit aller Wahrscheinlichkeit dabei sein. John Wesley und Whitefield, die haben sich mal so richtig verkracht. Und die haben sich verkracht bis zum Schluss. Und dann wurde Whitefield, oder kam schon John Wesley, sagte: Bruder Wesley, was glaubst du, wird Bruder Whitefield im Himmel sein? Da sagt er: gewiss, ganz gewiss. Aber der wird so weit weg sein, dass ich ihn gar nicht sehe. Das ist menschliches, methodistisches Denken, die denken methodisch. Ganz weit weg. Nein, glaub das nicht. Wir werden miteinander tanzen müssen, womöglich. Ich kann mir schon vorstellen, Whitefield und Wesley, wie die im Himmel tanzen. Bruder, weißt du warum, wenn du Vergebung bekommen hast und der andere auch Vergebung bekommen hat, wir haben eine ganz neue Identität. Und wir haben die Geschichte Esau und Jakob. Ich habe keine Zeit darauf einzugehen. Aber Jakob hat Vergebung bekommen. Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und der heißt nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Gauner, der Ganove, der Schlitzohr, der coole Typ. Plötzlich heißt er Israel. Ein ganz neuer Name. Und jetzt sieht Esau nicht mehr den Gauner Jakob, sondern er sieht Israel, ein ganz neuer Mensch. Und wenn du und ich, wenn wir eine neue Schöpfung in Christus geworden sind, gibt es uns gar nicht mehr. Wir haben eine neue Identität. Und wenn der andere das auch geworden ist, dann kennst du ihn gar nicht mehr. Du kennst ihn nicht mehr als Sünder. Wir werden uns im Himmel nur erzählen, weißt du, da ist mal unten was gewesen. Aber vergiss es. Vergebung ist ein Akt der Gnade. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17, ist eine neue Kreatur. Du bist eine neue Schöpfung. Weißt du, wenn du ein neues Auto hast, dann wirst du das alte nicht mehr fahren, dann wirst du schrotten. Dann wirst du nicht mehr, für dich nicht mehr begeistert sein und so weiter. Dann nützt dir das alte auch nichts mehr. Du bist auf das neue konzentriert. Wenn du eine neue Schöpfung geworden bist, willst du das alte nicht mehr. So, wenn wir wiedergeboren sind, und deshalb ist es so wichtig, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir nicht mehr Raupen, sondern Schmetterlinge. Wir leben auf einer neuen Ebene, eine neue Schöpfung, wir leben in einer anderen Welt. Das ist Vergebung. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und der 9. Vers heißt es, aus Gnadenzeit sind wir gerettet worden, durch den Glauben. Das nicht aus euch selbst, das ist die Gabe Gottes. Nicht aufgrund von guten Werken, sodass sich niemand was einbilden kann. Also, vorhin habe ich euch gesagt, wir werden nicht erlöst aus guten Werken, aber wenn wir erlöst sind, sind gute Werke gefordert. Und eines der guten Werke ist Vergebung. Vater, vergib ihnen. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir sehen, wie Vergebung funktioniert. Der Vater vergibt dem verlorenen Sohn, ohne groß nachzurechnen oder aufzuzählen, was da los war. Vater sorgt selbst für die Wiederherstellung, bringt ihm dann neue Schuhe, bringt ihm Fingerring, bringt ihm das, bringt ihm das, bringt ihm das, bringt ihm das. Du siehst, wenn du anfängst, die Vergebung auszusprechen, die Vergebung zu suchen, und der verlorene Sohn hat nur einen Wunsch gehabt: ich werde mich aufmachen, ich werde mich aufmachen, hat diesen Spruch, diese Proklamation auswendig gelernt, ich werde mich aufmachen und ich werde zu meinem Vater gehen und ich werde sagen: Vater, vergib, ich habe vor dir und dem Himmel gesündigt und ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen und so weiter, Vater, vergib mir und so weiter. Er hat es geübt, und als er dort ankam, hat er nicht mal Zeit gehabt, den Spruch aufzusagen. Der Vater hat ihn in den Arm genommen, geküsst, und die Orientaler küssen auf den Mund, also kannst du nicht mehr sprechen. Pass aus. Und Vater, und das war alles. Der Vater hat gewusst ganz genau, mit was er nach Hause kommt, sonst wäre er nicht nach Hause gekommen. Und jetzt bekommt er eine ganz neue Identität. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist Vergebung. Das ist Vergebung. Aber da steht der andere Bruder daneben. diese Geschichte. Ich habe 3 Wochen lang mal gepredigt, der verlorene Sohn in einer Evangelisation. Nichts anderes. Da haben Leute gesagt, hat er keinen anderen Text mehr. Nein, ich habe keinen anderen Text mehr gehabt, weil da steckt so viel Sprengstoff drin. So viel Dynamit. Und das steht da. Und dann muss der Vater gucken, dass der andere auch dem Bruder vergibt. Der hat alles verplempert. Dein Sohn. Der hat alles verhurt und versoffen und verfressen und so weiter. Dein Sohn. Der muss es auch vergeben. Aber der hat den Vater um Vergebung gebeten. Vater, vergib mir. Und der Vater hat sich dann eingesetzt, dass der ältere Bruder auch vergibt. Nein, nein, ich komme nicht. Diese Musik, nein, nein, das ist Welt. Nein, ich komme nicht und so weiter. Und der Vater sagt, komm Junge, die Brücke zwischen dem, der dich verletzt hat und dich, der du verloren gewesen bist, diese Brücke baut Gott selbst. Das Geheimnis der Vergebung. Er baut diese Brücke. Er bringt, ja komm rein, Junge, komm, guck mal, dein Bruder, das ist ja dein Bruder. Nein, das ist Gauner, das ist kein Bruder mehr, den nehme ich nicht mehr an, der ist tot für mich, der ist Luft für mich, der existiert für mich nicht. Aber der ist da, das ist mein Sohn, dein Bruder, ist tot gewesen, das lebt jetzt. Vergebung. Vater, vergib. So funktioniert die Vergebung. Der Vater bekennt sich zu dem Sohn. Und wenn Gott sich zu dir bekennt und zu dem anderen sich bekennt, wer seid ihr, dass wir dann die Trennung hier vornehmen möchten? Vergebung geht es nicht nur um ein paar Fehltritte, ein paar Sünden oder ein bisschen was falsch gemacht oder ausgerutscht. Nein, Vergebung ist eine pauschale Sache. Vater, ich hab's gesündigt. Nicht irgendwelche einzelne Sünden. Wenn du Vergebung empfangen möchtest oder Vergebung geben möchtest, nicht einzelne Sünden. Also ich vergeb ihnen das und das, aber das nicht. Das nicht, also das. Nein. Vergeben ist weggeben. Total. Wegwerfen. In der Bibel heißt hinter sich werfen. Oder so wie Blätter abgeworfen werden und ein ganz neues Grün kommt im Frühling. Vergebung ist großzügig werden. Das ist Vergebung. Großes Herz, große Seele, großzügiger Mensch werden. Der Zöllner, der hat auch nicht gebeten, der Pharisäer sagt, Gott, ich danke dir, dass ich das und das zählt alles auf. Der Zöllner sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und du siehst in diesem Gebet der Vergebung, das ist das Geheimnis der Vergebung, ist nicht nur, dass ich einzelne Sünden bekenne. Der Bruder, der mich zum Herrn Jesus geführt hat, hat gesagt, Bruder Matthäus, schreib alle deine Sünden auf. Weil ich habe gefragt, ich habe noch nie mit Christentum was zu tun gehabt, schreib alle Sünden und ich habe ein Heft genommen und fing an zu schreiben. Und geschrieben, geschrieben. Und je mehr ich nachdachte, desto schlimmer ist es mit mir geworden. Ich dachte zuerst einmal, ich schrieb ihm, ich habe keine Sünden. Bin ein guter Mensch, habe noch niemand umgebracht und so war dieses Pauschale da und keine Bank ausgeraubt. Manchmal hatte ich gedacht, es wäre gut, wenn ich das machen würde, aber ich habe es nicht gemacht. Gott sei Dank, Gott hat mich bewahrt und behütet vor solchen Schritten. Andere aus meinem Freundeskreis haben es gemacht, Überfälle geübt und dergleichen und so. Aber ich habe es nicht gemacht und bin Gott dankbar und schreibe diesen und dann hat er geschrieben: Setzen Sie sich mal hin und denken Sie mal 3 Wochen lang über Ihr Leben nach und schreiben Sie mal alles auf. Du, ich habe 2 Hefte gebraucht. So viel ist am Schluss geworden, was so alles passiert ist, was alles fehlt ist. Und jetzt war ich so ein schlimmer Sünder und dann habe ich dann geschrieben, dass ich habe mir reicht, glaube ich jetzt. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Dann sagte sie, jetzt machen Sie so, haben Sie einen Ofen zu Hause? Da habe ich gesagt, ja, wir haben so einen Badeofen, da heizen wir noch mit Papier und allem Zeugs. Und dann habe ich dort verbrannt meine Sünden. Und es war so wohltuend, meine Sünden zu verbrennen. Und ich dachte, ich bin jetzt fertig mit meinen Sünden. Aber nachdem ich bekannt hatte, und ich hatte Frieden, von dem Moment hatte ich Frieden, ich wusste, dir sind deine Sünden vergeben. Alles, was da war, ist erledigt, vorbei. War auch vorbei und ist bis heute vorbei. Aber dann kam später noch, da mir fiel das eine und das noch nicht bekannt und das noch nicht bekannt und das noch nicht bekannt und das noch nicht bekannt, bis mir der Heilige Geist mal eröffnet hat. Wenn wir sagen, Vater, vergib mir meine Sünden oder vergib mir alle meine Sünden. Wenn ich dieses alle sage, dann meine ich die Sünden, die ich damals getan habe, die ich heute tue und ich morgen noch tun werde. Vergib mir alle, dieses ganze Paket. Mir sind doch alle Sünden vergeben. Warum quäle ich mich für Einzelsünden? Der Herr Jesus ist auch nicht für jede einzelne Sünde gestorben, sondern er ist für die ganze Menschheit, für alles Sünder, für die 6 Milliarden, die jetzt gerade im Augenblick leben oder 7 bald leben. Für diese Milliarden von Menschen ist er gestorben und zwar für alle. Der hat nicht einfach jetzt speziell die Sünde von Johannes Matthäus. Nein, 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 für alle. So pauschal. Und wir sollten diese, auch die Vergebung pauschal aussprechen. Pauschal. Wir haben so viel noch nicht vergessen und noch nicht pauschal, denn wir sind auch pauschale Sünder. Okay, pauschale Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. Vater, ich habe gesündigt. Wir sind Schuldner. Und wenn wir an die Schuldiger denken, Ich will dir noch an deine Schuldige, denn du hast ein Blatt Papier wahrscheinlich genommen und schreibst auf. Wenn wir an die Schuldige denken, da denken wir immer an die Nachbarn, so die bösen Menschen, die etwas von uns wollen und die uns was geraubt haben. Morgen habe ich ein ganz gutes Thema. Gott will all das wieder erstatten, das dir geraubt worden ist. Da ist auch sehr viel passiert, gehört auch dazu. Ist eigentlich eine Fortsetzung morgen zu dem Thema, wo ich jetzt vielleicht gerade im Augenblick bin. Wenn wir mit jemandem hadern und so weiter, vergib ihnen oder die mit mir hadern und so weiter. Wir müssen vielen Menschen vergeben. Und ich möchte, dass du deinen Schuldigern, zuerst mal die Liste dieser Schuldiger mal durchgehst und dir so eine Schuldnerliste anstellst. Wer schuldet mir was? Und wem schulde ich etwas? Wer schuldet mir was? Vergib mir meine Sünden, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Das ist eine ganze Menge. Du musst deinen Eltern vergeben, dass sie dir vielleicht nicht das gegeben haben, was du gerne gehabt hättest. Kein Geld gehabt haben, selbst vielleicht arm waren, selbst vielleicht Flüchtlinge, selbst vielleicht nur am Hungertuch genagt. Dass sie nicht mehr für dich übrig hatten, mehr Zeit für dich übrig hatten, weil sie ja arbeiten mussten, nicht besser konnten und dich nicht richtig erzogen haben oder dich zu wenig geliebt haben, zu wenig gestreichelt haben und was weiß ich alles. Du musst deinen Eltern vergeben, dass sie dich überhaupt gezeugt haben. Ganz, ganz heikle Sache. Wie viel wäre dir erspart geblieben, wenn du nie geboren worden wärst? Du musst der Gesellschaft vergeben, dass sie dich so ausgebeutet hat, Kriege geführt haben, der Zweite Weltkrieg, was da alles für ein Chaos durcheinander gebracht hat, die Familien und so weiter. Und was so alles gewesen ist. Du musst der Kirche vergeben, der Gemeinde, dass sie so gottlos geworden ist, dass sie die Wahrheit nicht mehr predigt oder gepredigt hat, so geldgierig ist und so weiter, dass sie so vieles unterschlagen haben. Jetzt kommt noch vielleicht, was du auch noch vergeben musst, Gott vergeben. Vergib uns unsere Sünden, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Gott, und dass er nicht alle deine Gebete so prompt erhört hat, bis jetzt noch nicht und so weiter. Und dass du noch kein Wunder erlebt hast, noch keine Heilung erlebt hast oder nicht alle deine Wünsche erfüllt worden sind, nicht alle deine Träume in Erfüllung gegangen sind oder dich manchmal hängen ließ und dich nicht so geführt hat, wie er dich führt, wie du das vorgestellt hast. Also dass deine Vorstellung nicht erfüllt worden. Ich glaube, dass wir hier sehr viel an Gott, wir hadern mit Gott. Die Israeliten haben immer mit Gott gehadert. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Wären wir bloß dort geblieben? Dort haben wir Knoblauch gehabt und dort haben wir das gehabt und dort haben wir das gehabt. Warum hast du uns rausgeführt? Unser ganzer Hader, an dir habe ich gesündigt. Und das heißt also, Gott ist an uns schuldig geworden irgendwo. Ja, Gott wollte das Beste für uns, aber wir haben uns widerstanden. Der Vater, der wollte nur das Beste. Aber guck mal, du hast mich nicht gehindert. Ich habe meinem Vater mal gesagt, Vati, hättest nur Prügel genommen und hättest gesagt, Johannes, lerne, lerne, lerne. Mach das und mach das und mach das. Aber ich habe meinem Vater gesagt, Vati, wenn ich lesen und schreiben kann, kann ich genug. Und rechnen kann, Musik lernen, wozu brauche ich das noch? Später, wo ich Christ wurde, wäre ich so dankbar gewesen, hätte ich noch viel mehr gelernt, was Musikalisches anbelangt und so weiter. Aber ich habe nur so für mich Hausmusik gemacht. Aber trotzdem überall gedient mit der Musik, die ich hatte. Aber hättest du, verstehst du? Und genau das ist, warum hast du nicht einen Prügel genommen, lieber Gott? Okay, Gott vergeben. Du kannst keine Vergebung bekommen, solange du nicht allen deinen Schuldigern, allen deinen Schuldigern, egal wie die alle heißen, wie sie sich nennen, gegen die du eine Anklage erhebst, denn gegen dich allein habe ich mich vergangen, also Schuldigern, Schuldner. Du musst den Vater bitten um Vergebung. Bitte so lange um Gott um Vergebung, bis du Frieden hast darüber, bis diese Leute nicht mehr erscheinen, die Situation nicht mehr erscheint. Du musst, wenn du Vergebung bittest, auch wirklich Vergebung wollen, dass es vergeben wird und dass bei dir vergeben wird. Auch bei denen, die dich verletzt haben, bei denen die Wunde weiter eitert noch. Beide brauchen Heilung, du als Verletzter und der dich verletzt hat, der dich gefoltert hat, dir Schmerzen zugefügt hat. Und du selbst, wo du da gelitten hast, unschuldig womöglich. Solange der Verursacher nicht geheilt ist, bist du auch nicht wirklich geheilt. Solange du das nicht Gott abgegeben hast, bist du nicht wirklich geheilt. Ob es glaubst oder nicht, ist mir egal. Oft leidet der Verursacher schlimmer als der Geschädigte selbst. Du kannst, wenn ein Mörder einen Menschen, ein Kind ermordet hat, du kannst das Kind nicht mehr zurückbringen, aber du kannst es Gott abgeben. Du kannst sagen, Herr, vergib ihm. Die Juden, Das Holocaust. Leute können denken, was sie wollen. Holocaust war die Folge von Ablehnung Jesu. Und so weiter. Und von dem Moment 70 nach Christus gab es keinen Tempel, keinen Altar, keinen Priester, kein Opfer. Die hatten keine Vergebung mehr. Und deshalb hat sich das alles angestaut und dann kam diese Explosion, dieses Holocaust. Und bis heute können die Juden nicht vergeben. Bis heute. Immer wieder erinnern, was die Deutschen angetan haben. Und es wird noch 1000 Jahre gehen, wenn die hier nicht Vergebung lernen. Und es gibt doch fromme Christen, die beten, die sagen, das muss man wieder Buß- und Bettag einführen. Wieder an diese alte Schuld erinnern, anstatt zu vergeben. Wir Deutsche leiden genauso schlimm wie die Juden, die damals gelitten haben. Wir leiden immer noch. Verstehst du, wir sind verrufen in der ganzen Welt. Wir leiden genauso schlimm, wie die Juden damals gelitten haben. Und es ist furchtbar, wenn man eine ganze Familie verloren hat, wenn man alles verloren hat. Aber Vergebung muss ausgesprochen werden. Und bisher ist noch, wir bitten Vergebung, wir machen Wiedergutmachung, wir zahlen und so weiter und zahlen uns vielleicht zu Tode manchmal. Aber Vergebung muss ausgesprochen werden. Und deshalb, der Deutsche muss sagen, Vater, vergib uns, was wir den Juden angetan haben. Es war furchtbar, was da passiert ist. Vergib uns. Und waren die Juden heilig? Was haben sie mit der Wirtschaft gemacht? Weißt du, von nichts kommt nichts. Lasst uns nicht diesen Schwindel glauben, dass das alles nur so der böse Hasste, die bösen Deutschen, das Volk der Dichter und Denker. Nein, das ist nicht die bösen Deutschen gewesen. Da gab es eine Ursache irgendwo. Und wer waren diese Treiber? Weißt du, wenn wir anfangen aufzumachen, wer ist da schuld an die Sache? Die Eva, die Schlange und zum Schluss sogar der Teufel. Irgendjemand werden wir immer noch finden als Prügelknabe. Vergib. Wir sollen Gott loben, dass er uns alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter. Ich habe gesagt, Gott vergeben. Weißt du, wer alles an dir schuldig geworden ist? Auch der Teufel. Puh, soll ich dem Teufel vergeben? Soll ich dem Teufel vergeben? Weißt du, alle die, wer steht hinterm Hass? Wer steht hinterm Neid? Wer steht hinter Eifersucht? Der Teufel. Und Satan schlich umher beim Hiob in dieser Geschichte. Und wer hat gesagt, lieber Gott, oh, schick mal, nimm das weg und so weiter. Wer ist der Verursacher gewesen? Ja, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Vergiss, nein, nein, das war dieser dämonische Gedanke, der dahinter steckte. Mann, oh Mann, was der Bruder mal tut, das will. Das Geheimnis der Vergebung. Wir müssen allen vergeben. Und wir dürfen nicht lästern. Judasbrief, lies Judasbrief sehr aufmerksam durch. Die, die nichts von der unsichtbaren Welt wissen, die lästern. Diese Mächte und Autoritäten und so weiter, sind alles Dummköpfe, sind Wirre, sind Verirrte. Sie lästern und so weiter. Du, das ist eine Autorität. Das war mal ein Fürst, dieser Luzifer, der gefallen ist und so weiter. Und der hat dich verführt in diese Sache, dass du hier bist, dass die Adam und Eva von dieser Pflanze gegessen haben. Das ist sein Werk. Und die Schlange, und Satan erfüllte die Schlange und sagte, Eva, probier's mal, das schmeckt wunderbar und es macht klug. Und sollte Gott gesagt haben und so weiter. Er war der Urheber. Vergib. Und das ist einer der schlimmsten Sünder und Schuldigen, der Satan. Ob es für ihn Vergebung gibt, steht auf dem anderen Blatt. Für ihn gibt es keine Vergebung von Gott aus gesehen. Aber du musst ihm vergeben. Du. Wie verhältst du dich diesen Mächten, Fürsten und Gewalten? Wie entreißt du ihnen den Einfluss in deinem Leben? Vergib den Schuldigen, der dich so gequält und geplagt hat, angegriffen hat, gekränkt hat, geschlagen hat. Satan schlägt mich mit Fäusten. Paulus hat es erlebt. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat der liebe Gott gesagt. Der dich in die Irre geleitet hat. Für mich persönlich ist an allem, was mir an negativen Dingen passiert, der Teufel schuld. Für mich ist der Teufel an allem schuld. Und deshalb ist die Vergebung eine existenzielle Frage. Und wenn ich dem Teufel nicht vergebe, meinem Schuldigen, dem größten, dem schlimmsten Schuldigen, der mich immer wieder zu Fall legt, immer mir ein Bein stellt, immer wieder mich ruiniert und mich kaputt macht und immer mich angreift und mich verleumdet und mich anklagt und Leute anzettelt, das und das zu tun, ich muss dem Urheber, und zwar ich muss an die Wurzel ran, Wurzelbehandlung. Und Satan ist die Wurzel alles Übels. Deshalb ist das nächste Gebet ist dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse, Gott kann dich nur erlösen, wenn du um Vergebung bittest. Vater, Ich vergebe allen, alle, die an mir irgendwo schuldig geworden, denn du hast es gegeben, du hast genommen und dein Name sei gelobt und gepriesen. Du machst da gar nicht mehr drum, du überlässt alles Gott anheim. Und der Teufel, der wird lebendig in die Hölle geworfen werden. Das ist sein Geschäft, das ist sein Fluch und das ist seine Verdammnis. Aber ich will damit nichts zu tun haben, ich hasse ihn nicht. Wie ist es mit der geistlichen Kriegsführung? Ich hasse den Teufel nicht. Weißt du, der Teufel ist mein Trainingspartner. Und ich sage, Herr, guck mal, der schlägt mich so hart. Der macht mich fix und fertig, immer K.O. Ich bin immer K.O., wenn er mich angreift. Sie lästern, im Judasbrief, sie lästern der Autoritäten, von der sie keine Ahnung haben. Das sind alles Autoritäten in der unsichtbaren Welt, wie in den Guten, so in den Schlechten. Sie lästern. Und hör auf zu lästern, lass Gott anheim. Das ist Gott anheim. Und wisse, dass Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Dazu gehört sein Reich auch. Auch unter der Erde. Auch unter der Erde. Alle Knie müssen sich beugen. Auch der Herr Luzifer muss sein Knie ganz schön beugen. Aber der tut es nur, wenn du dich von ihm löst und dich lösen lässt. Vergebung ist eine Notwendigkeit deiner Wiederherstellung. Des Guten, dass du sagst, bitte Vater, ich vergebe allen, ich möchte mit nichts, ich möchte keinem Engel was nachtragen, ich möchte auch keinem Bengel was nachtragen, ich möchte niemand was nachtragen. Ich trage niemand was nach. Und ich mache niemand schuldig. Ich habe allein an dir mich versündigt, oh Gott. Weißt du, der Teufel ist schuld. Es ist so einfach. Pfingster und Charismatiker, die schieben alles auf diesen Belzebub. Der ist schuld, der Teufel, die Dämonen, die unreinen Geister. Nein, dein Grips, dein Hirn, dein Ego, der alte Mensch. Weißt du, und du wirst versucht immer mit dem, was in deinem Herzen noch drin ist. Das ist der Teufel. Du hast versucht immer mit dem, was in deinem Herzen drin ist. Und wenn du das nicht Gott übergeben hast, vergeben ist nicht nur, ich vergebe, sondern auch Gott übergeben. Und da wirst du gequält. Wenn Sex dein Problem ist, wirst du mit Sex gequält. Du denkst den ganzen Tag nur noch Sex. Wenn Saufen und Fressen und Essen und Trinken dein Problem ist, wirst du den ganzen Tag damit dich rumschlagen. Wenn andere Leidenschaften und sogar, wenn das drin ist, und weißt du, und oft vielfach ist das, was du von deinen Vorfahren geerbt hast, ist auch noch drin, dann musst du da schon anfangen aufräumen. Entrümpeln, Altlasten entsorgen. Also Vergebung ist nichts anderes, Altlasten zu entsorgen. Wann, wenn wir da anfangen. Alle Beleidigungen, ist alles Gott anheim schon, alles Gott geben. Epheser Kapitel 4. Versündigt euch nicht, heißt es hier. Und du sollst auch nicht zornig werden. Weißt du, warum? Ich spreche mit Paulus und ich weiß, ich habe das gleiche Problem, was Paulus gehabt hat, und das habe ich immer wieder heute noch manchmal. Herr, erlöse mich von dem Pfahl im Fleisch. Von diesem Übel erlöst. Und da sitzt sowas. Irgendwo sitzt es. So ein Pfahl im Fleisch. Und ich habe gebetet, sagt Paulus, und gefastet und so weiter. Und der Herr hat mir eines gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist Vergebung, sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Sie gar nicht aufregen. Und hier, Epheser 4, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet, auch über den Teufel. Wenn ihr in Zorn geratet über eure Mitmenschen. Wenn ihr in Zorn geratet über den und jenen. Versöhnt euch wieder miteinander, bevor die Sonne untergeht. Sonst bekommt der Teufel Macht über euch. Sonst bekommt der Teufel Macht über euch. Wenn du dich nicht versöhnst, bekommt der Teufel Macht über dir. Und darauf wartet er nur, dass er Macht über dich bekommt. Wer vorher vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt aufhören damit. Er soll seinen Lebensunterhalt durch seine eigene Hände Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Jetzt kommt es noch detaillierter. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen, egal wohin, in welche Richtung. Seht lieber zu, dass ihr für andere in jeder Lage das rechte Wort, das Wort der Ermutigung habt, dass er ihnen weiterhilft. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Also wenn wir nicht vergeben, beleidigen wir den Heiligen Geist. Also weg also mit aller Verbitterung, schreibt Paulus weiter, mit Aufbrausen, mit Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Wie oft passiert das? Legt jede feindselige Gesinnung ab, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euren Mitmenschen. Das Geheimnis der Vergebung. All diese Dinge müssen wir selber tun. Wir sind die Täter. Für Satan gibt es keine Vergebung. Nicht, dass jetzt jemand denkt, was Bruder Matthäus gepredigt hat. Der kriegt keine. Auch wenn du ihm vergibst. Der hat sich an Gott versündigt und zwar ganz massiv. Er wollte Gott vom Thron stürzen. Gott hat ihn verworfen. Deshalb versucht er jetzt, dich abzuhalten von der Gegenwart Gottes und dergleichen. Er möchte, dass du keine guten Werke tust. Er will verhindern, dass du nicht vergibst. Das ist der Grund, warum du so gehemmt bist in der Vergebung. Er möchte, dass du von den Wurzeln deiner Kraft, deiner Energie, deines Glaubens abgeschlossen bist, dass nichts Übernatürliches bei dir passiert, dass du das nicht tust, was hier Paulus an die Epheser schreibt. Wir sind errettet. Und weißt du wozu? Für gute Werke. Dass wir den Blinden die Augen öffnen, Aussätzige reinen, Hungrige speisen, Nackte kleiden, andere ermutigen, die Welt nach dem Willen Gottes gestalten. Dazu sind wir gerettet. Dass wir Menschen Vergebung bringen, das Böse stoppen. Überwindet das Böse mit Gutem. Mit Vergebung. Das ist die einzige Waffe, wie du dem Bösen diesen Stachel ziehen kannst, diese Schlange. Wir sind berufen, wir sind errettet worden, Menschen aus ihren Belastungen zu erlösen und so weiter. Wir sind da. Gelegenheit gibt genug, Gutes zu tun. Am allermeisten am Glaubensgenossen. Wir sind Genossen, wir sind Kommunisten. Wir sind Genossen, Glaubensgenossen. Wir genießen einander. Wir genießen die Vergebung. Wenn du mir vergibst, muss nicht kommen, wo immer du dir selbst schlecht von dir gedacht. Wann hörst du auf mit der Predigt? Wann sagst du Amen? Ich weiß. Gott tut nur das, was wir auch tun. Er vergibt uns, wenn wir unseren Schuldigen vergeben. Wenn wir Vergebung aussprechen, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wem auch immer. Das ist meine innere Reaktion, ist ein geistiger Akt, passiert bei mir. Vater, behalte es nicht, ich behalte es nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist meine innere Einstellung, ich will mit dem alten Zeug von hier unten, mit diesem alten Karren, mit diesem alten Leben, mit diesem verdorbenen, versauten Leben, will nichts zu tun haben. Vergebung passiert in mir selbst, hier drin, nirgendwo anders. Vergebung passiert auch nicht im Himmel. Vergebung passiert bei dir. Denn die Bibel sagt, mein Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Mein Leib. Hier drin passiert es, in diesem Tempel. Da ist dieser Altar. Da wird dieses lebendige Opfer gebracht. Da passiert die Vergebung in meinem Herzen. Durch mein Opfer, durch meine Hingabe, durch mein Loslassen, durch meine Fürsprache. Hiob, sein Schicksal wurde gewendet. Als er anfing, für seine Freunde zu beten. Und es waren liebe Menschen. Und dein Schicksal wird gewendet, wenn du anfängst, für deine Feinde und deine Widersacher zu beten. Lieber Heiland, schenk ihnen ein neues Auto, ein neues Haus, ein neuer Beruf, ein neuer was weiß ich. Segne sie, Herr, gib ihnen. Weißt du, wenn die gesegnet werden, wirst du auch gesegnet. Wenn es denen gut geht, geht es dir auch gut. Suche der Stadt Bestes. Und weißt du, was für eine Stadt das war? Babylon. Such für die Stadt Bestes, wo dir als Gefangene gebracht worden sind, suche der Stadt Bestes. Fang an, für Babylon zu beten, für Berlin zu beten. Christopher Street. Fang an zu beten. Herr, segne die Kauze da, die halbnackt springen. Lass regnen, Herr, dass sie schön abgewaschen werden. Nein, das wäre böse. Weißt du, ich bete für Sonnenschein, dass sie auch sich freuen können. Bin ich. Das sind Menschen, die auch nichts anderes wissen. Verstehst du? Lass uns, weißt du, Als ich Christ war und solche Sachen gelaufen sind, und junger Christ war, noch nicht vom Herrn geschliffen, noch nicht vom Herrn gedemütigt und noch nicht vom Herrn so geknetet und geknebelt. Und weißt du, ich hab Leuten gewünscht, Regen, wenn sie solche Veranstaltungen machen, und Stürme und Hagel und sonst was, weißt du, und bis Gott mir selber Hagel und Sturm geschickt hat. Denn was ich anderen wünsche, kommt zu mir zuerst. Schick ihnen Gutes, wünsch ihnen Gutes und du wirst Gutes ernten. Das, was du siehst, wirst du ernten. Das, was du aussprichst, was du proklamierst, was du in deinem Herzen glaubst, das wird passieren. Einen Gedanken habe ich noch auf diesem Altar, hier im Tempel, in deinem Tempel, in deinem Inneren. Das Opfer muss verbrannt werden. Alle Opfer, die Gott gebracht worden sind in der Bibel, mussten verbrannt werden. Brandopfer. Diese Opfer gefallen Gott gut. Weißt du, wenn jetzt der ganze Akt, Aktenschrank und Aktenordner und die ganzen Papiere und die ganzen Archive, wenn die alle verbrannt sind, was willst du nochmals machen? Kannst nicht mehr vorholen. Nur noch Asche. Lass die Sünden anderer nur Asche sein. Und weißt du, was es ist? Wir brauchen unser Aschermittwoch. Nicht nur nach Karneval und alles, was da gewesen ist, sondern nach den vielen. Wir brauchen den Tag, wo einfach, ja, die Asche, alles zu Asche werden lassen. Lass die ganze Vergangenheit, die negative Vergangenheit zu Asche werden. Und denk nicht mehr dran. Und interessiert dich auch nicht mehr. Auch wenn du noch so neugierig bist und die ganzen Krimis und alles, die ganze Boulevardpresse ist auf dir entstanden. Wir haben in der Bibel, ganz besonders in der Chronologie, in der Stammbäume, da, und Juda tat das und das und Ruben tat das und das und Ruben und so weiter. Und die Söhne Jakobs, die waren Ganoven, Gauner waren es, schlimmer wie der Vater. Die haben so viele Schwierigkeiten gebracht in die Umgebung, dass sie sogar wegziehen mussten. Die konnten nicht mehr aushalten. Also so viel Feindschaft verursacht. Und dann heißt es, und dann tat das und das, und dann gucke ich nach, was haben sie wirklich getan? Da steht nichts, dass sie was getan haben. Taten das und das. Und dann heißt es bei mir in meiner Bibel, ich habe diesen Jerusalemer Text, dann steht das drin, zerstörter Text. Menschenskind. Immer wenn es interessant wird, zerstörter Text. Immer wenn es spannend wird, zerstörter Text. Immer wenn ich mich aufregen will, zerstörter Text. Und genau das soll auch in deinem Leben kommen. Das ist das Blut Jesu Christi, verursacht den zerstörten Text über, was da passiert ist zwischen euch beiden. Oder zwischen der ganzen Sache. Vergib, vergib. Vergeben. Das Geheimnis ist vergeben. Weißt du, es predigt sich so leicht, es tut sich so schwer. Es predigt sich so leicht. Aber das ist ein Prozess, was der Heilige Geist uns lehrt. Das kann ich nicht lehren, euch, das kann ich euch nicht beibringen. Niemand kann das beibringen. Es muss uns von oben gegeben werden, wie man das macht. Und Gott geht Stück für Stück, sagt, Johannes, das kriegen wir schon hin. Beruhige dich jetzt. Nächstes Mal. Diesmal noch nicht, aber andermal. Und Gott hat sehr viel Zeit, sehr viel Geduld. Deshalb lässt uns so lange leben, weil wir viel zu vergeben haben. Gott segne uns. Amen. Lass uns aufstehen und ins Gebet gehen. Amen, Amen, Amen. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns Vergebung zugesprochen hast in Jesus Christus. Und uns sind alle Sünden vergeben. Können wir Amen sagen? Amen, Halleluja. Ist jemand in Christus, der eine neue Kreatur, eine neue Identität hat, das Alte ist vergangen. Wir preisen Gott. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und werden wir das Lied singen, Ja, dann möchten wir unser Opfer aufnehmen. Gott möge auch dich das segnen. Preise Gott mit deinen Gaben und segne alle, Herr, alle Menschen, die dir etwas geben, dein Reich bauen, dein Reich unterstützen. Halleluja, Halleluja. Vater, wir kommen zu dir und preisen dich. Und vielleicht hast du irgendjemand gemerkt, Mensch, mit mir stimmt es nicht. Also weißt du, bei mir muss noch so viel passieren. Komm nach vorne. Wir wollen beten, dass Gott uns helfen möchte zu vergeben. Dass ich die Gnade bekomme, die Gnade der Vergebung. Ich kann es nicht vergeben, aber ich brauche die Gnade der Vergebung. Preis Gott. Und wir haben hier einen Gebetskasten, wer noch Gebete hat. Ich möchte ein Gebet noch, jemand hat mir geschrieben, die Frau hat Multiple Sklerose, hat 6 Kinder, jüngere Frau muss es sein, und der Vater bittet um Gebet. Diese Tage geschrieben, wir werden auch das dafür weiter beten. Der Herr möge dieses Anliegen auch nehmen. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, bring es vor. Vater, wir bringen die Gebetsanliegen in deine Gegenwart, und ich weiß, in deiner Gegenwart lösen sich die Probleme. Und wir vergeben allen Menschen, Herr, bitte hilf uns dabei, dass wir es schaffen. Wir können nicht über unseren Schatten springen. Wir sind noch so irdisch, so menschlich geprägt und geformt, aber deine Gnade hilft uns. Und wir möchten, wie Paulus, uns an deiner Gnade genügen lassen. Amen.